Es ist fast vollbracht. Das Wichtigste habt ihr schon mal geschafft, nämlich Heiligabend. Ihr habt schon euch Geschenke geschenkt oder wenn ihr keine Geschenke mögt, habt ihr euch keine Geschenke geschenkt oder habt gesagt, wir schenken uns nichts und habt euch trotzdem was geschenkt, wie das immer so ist an Weihnachten.
Komplizierte.
All das habt ihr jetzt hinter euch, all das habt ihr geschafft. Es ist endlich die schönste Zeit des Jahres, nämlich zwischen den Jahren, wenn die Welt wunderschön ruhig ist und einem keiner auf den Sack geht, außer wir hier von WMAV, denn wir müssen ja in diesem Jahr noch Harry Potter fertig gucken und wir sind fast am Ziel, auch wir haben es fast geschafft, denn wir sprechen heute über Harry Potter 7, die Heiligtümer des Todes Teil 1, der ist ja der letzte Teil, wurde ja filmisch dann auf zwei Teile gesplittet. Wir reden heute über den ersten Teil und hier bei WMAV, Wiedersehen macht Freude. Vielleicht hören manche von euch diesen Podcast jetzt zum ersten Mal mit ihrem neuen Handy, das sie an Weihnachten geschenkt bekommen haben, dann herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen und dann diesen Menschen kann ich gleich dazu sagen und allen anderen natürlich auch, dass WMAV wäre quasi nur wie oder nur Muff, wenn diese ganz zauberhafte, tolle, schlaue, hübsche, witzige, bisweilen seltsame, aber auf eine liebevolle Art Frau nicht wäre, die mir hier gegenüber sitzt. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi. Maria, ich lächle zu wenig.
Ja, sie hat ein bisschen Tränen in den Augen.
Auch. Maria, wir haben dir meine Weihnachtsgeschenke gefallen?
Joa. Ich sag mal so, da war viel Liebes dran. Das hat mein Vater sagt es immer zu seinen Musikschülern, wenn es nicht so gut war.
Ja, sag mal, beim Fernsehen auch. Ja? Da war schon viel Schönes. Also, da war schon einiges.
Ich passte halt gerne.
Aber lass es uns mal aus Gag nochmal machen. Dann so beim Fernsehen.
Nee, wenn man so, das sieht,
weißt du, nur so zur Sicherheit, falls uns das erste aus Versehen verbrennt.
Genau so. Und jetzt kannst du dabei ja auch mal die Augen und den Mund aufmachen.
Ach, das wurde mir immer gesagt, das ist gar nicht cool, oder was?
Doch, schon. Aber, ne?
Die Stimme, die mich gerade versucht zu beruhigen, kennt ihr auch. Er ist ein gern gesehener, regelmäßiger Gast unseres Podcasts, WMAV. Und er ist ein Freund des Hauses und er ist eine ganz wundervolle Person. Wir sind froh, dass er hier ist. Herzlich willkommen. 1000 Sasser Uke Bosse.
Hallo!
Sagte ich gerade wirklich kurz, dass du deinen Namen vergessen. Herzlich willkommen. Gregor.
Das habe ich einmal bei irgendeinem Podcast, den wir gemacht haben, wo ich plötzlich während der Anmoderation den Namen des Gastes vergessen.
Das war sogar relativ unangenehm, weil es eine Person war, die wir eigentlich privat nicht kennen. Aber ich habe es
auch verständlich, dass man den Namen nicht weiß.
Ja, da bin ich ein bisschen ins Schnitzen gekommen. Aber ging dann auch, hat glaube ich keiner gemerkt. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, was es war.
Doch, weil du hast es mega lang dann thematisiert. Deswegen haben es dann alle gemerkt.
Ich habe es nicht gesagt. Ich habe es mal irgendwem gehabt, wo ich es nicht gesagt habe.
Verstehe. Egal. Ja. Auf jeden Fall, kleine Vorwarnung, gleich kommt noch Pizza. Hm. Etwas, was unsere Hörer ja wahnsinnig lieben.
Ja,
aber es ist das Fest der Liebe.
Die dunklen Künste, so nennt man sie auch. Genau. Die Pizzabäcker.
Die Leute flippen übrigens völlig aus, dass du für die letzten beiden Teile kommst. Freuen sich total. Also ich sage, positiv flippen sie aus.
Okay, ich habe auch einiges zu sagen zu diesem Thema.
Ich habe auch für den zweiten Teil, also den wir an Silvester hören, den wir natürlich eine Woche später aufnehmen an Silvester aufnehmen,
wir weil hier ist ja alles live.
Habe ich uns auch noch ein bisschen was zu trinken besorgt. Etwas Besonderes, was vielleicht auch ein bisschen zauberhaft schmeckt. Das ist dann so ein bisschen, also es wird nicht ganz so dramatisch, aber es wird vielleicht so ein leichtes Zwei-Nasen-Tanken-Feeling für die Zuhörer geben.
Ist es Butterbier?
Also es ist also nicht mit Butter, aber es ist ein ganz besonderes Bier. Aber dazu dann erst an Silvester.
Na gut, jetzt bin ich aber schon aufgeregt.
Bis dahin musst du warten.
Ja. Das ist ja noch eine Woche hin.
Heute ist Mittwoch und Montag ist Silvester. Ja,
also 5 Tage. Noch ein paar Tage. Die Böllerläden machen demnächst auf.
Und weiter. Wir haben geguckt Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1. Mhm. Und Uke ist hier am Tisch der unbestrittene Experte, weil er die Bücher gelesen hat und
weil ich nämlich als einziger hier am Tisch die Bücher gelesen habe, die
Hörbücher gehört. Hast du sie eigentlich auch gelesen?
Natürlich habe ich die gehört.
Mit den Augen?
Ich habe das damals so richtig hart mitgemacht. Also ich bin nach Teil 3, 1 bis 3 habe ich so noch nachgeholt. Mit Teil 4 habe ich dann echt
live sozusagen
dann, wie man das so macht, auf Amazon gewartet.
Hugendubel, also.
Das hieß, ja, leider so. Dass sie es geschickt haben, weil ich Angst hatte, dass ich da keins mehr kriege. Also
du bist natürlich auch, du warst dein Englisch war ja schon immer gut, ne?
Nee.
Nee? Achso, erst seit du da gewohnt hast.
Ja.
Okay, also du hast jetzt nicht als Kind schon auch zweisprachig und dann auch gleich auf Englisch
Plattdeutsch,
gelesen.
Aber da, also
ja, das ist ja, das hat ja sehr viel gemeinsam mit Englisch. Ja,
das stimmt.
Da hat so eine gemeinsame Wurzel.
Da sind durchaus ein paar.
Ja,
paar
wenn man es so quer liest, versteht man schon, worum es geht.
Das geht eigentlich.
Ich war am Wochenende in Kopenhagen und dachte, dass ich da relativ viel verstehen würde, aber das ist gar nicht so.
Aber du weißt auch, dass das ja kein Plattdeutsch ist, was sie in Kopenhagen sprechen.
Ach so?
Aber das Interessante an bei denen ist ja, dass die bei denen immer so.
Die lügen ja nicht.
Nee, die Lörge nicht, aber die, ich finde, dass sie einfach das so, die Sache. Reden so, dass du immer so denkst, als ob da jemand auf Deutsch redet, nur dass du es nur irgendwie nicht verstehst.
Nee, und manchmal denken, ah nee, ist doch Englisch. Nee, doch Deutsch.
Aber die, also von der vom Klang her ist eigentlich nur mit irgendwelchen anderen Begriffen.
Ja, das stimmt, aber ich habe wirklich gar nichts verstanden.
Naja, ich merke immer, dass ich Holländisch relativ gut verstehe. Das kann ich mir immer gut merken.
Ja, also aber könnt ihr denn auch Puzzle Mouth?
Ja, absolut. Ich bin absolut. Ich bin ja. Ich bin. Achso, in welchem Haus bist du denn? Welches Haus?
Ja, also ja, das habe ich ausprobiert, ne? Ja. Und ich wollte eigentlich gerne Schlitterin sein.
Ja.
Aber ich bin leider Gryffindor, ganz langweilig geworden.
Ich bin auch Gryffindor.
Ich bin Hufflepuff.
Ja, du bist auch Hufflepuff. Ich saß da letztes Jahr mit Gunnar, meinem guten alten Kumpel Gunnar vom NDR inzwischen, der aber versucht hat, nicht Hufflepuff zu sein, der unbedingt versucht hat, in Gryffindor reinzukommen, ist aber trotzdem nicht geschafft hat und dann Hufflepuff geworden.
Und da siehst du mal, wie unbestechlich dieser Test ist.
Ich wollte nach Slytherin, weil ich dachte, ich bin Slytherin. Hm. Ich fühle mich wie ein Slytherin.
Du bist nicht Slytherin.
Ich wäre dann die sich irgendwie in der 10. Klasse irgendwie in Malfoy verliebt hätte und gewusst hätte, dass es falsch ist.
Weil du gesagt hast, hohe Stirn, mein großes Ding.
Das muss ich ja sagen, das kann man gleich von Anfang an sagen, wenn du so eine Filmserie startest, wo du weißt, die geht jetzt für die nächsten 10 Jahre oder was, du weißt ja am Anfang nicht, wie die Kinder später aussehen werden.
Dass Neville hübscher wird als alle anderen, damit hat keiner gerechnet.
Neville ist ja wohl der absolute Knaller. Und das passt ja auch noch zur Narrative. Wie haben die das gemacht?
Genial.
Während der Draco, hat sich nicht so gemacht. Ne? Teil 3 sieht man so krass, finde ich.
Also
die
alle so
in alle Richtungen auseinandergehen.
Ja, ja, ich will mal so sagen, wir drei kommen uns nicht in die Quere.
Nee, glaube ich auch nicht.
Weil Neville, den kannst du mir auf den Bauch schneiden, da wird nichts passieren.
Ja, aber es wäre ganz schön, wenn es bei allen anderen Kindern auch so wäre jetzt. Aber danke,
Teil,
dass du es bei ihm extra nochmal sagst.
Im siebten Teil, das ist doch ein Erwachsener, Neville, oder gilt denn hier als Erwachsener?
Nee, ja, 17 sind
sie alle. Achso, 17 sind sie alle erst.
Nee, sorry, das, daran merkt man, dass ihr nur die Filme gesehen habt. Ne,
aber
dass
wie wütend wird das jetzt die nächsten drei?
Ich sag's einmal nochmal, ich habe hier eine ganze Liste mit Unterschieden vom Film zum Buch. Das Interessante ist ja, in der magischen Welt, da ist man erwachsen, wenn man 17 ist.
Ah ja.
Uncle Vernon.
Das habe ich ja schon öfter vor Gericht gehört. Aber in der magischen Welt war die schon erwachsen. Als sie mir gesagt hat, sie ist von Ravenclaw, wusste ich hier ganz heute Abend passieren.
Aber Moment, meine Mutter hat mit 17 geheiratet. Ja. Könnte das ein Hinweis sein, dass sie irgendwie eigentlich, wie wisst schon,
du bist
Hex,
also,
Hex und so?
Du bist also ein Squib.
Naja, Buckelberg, Blocksberg, ich sag mal, jetzt Hallöchen, da ist so ein bisschen.
Also ich sag mal so, er kann machen, dass es stinkt.
aber dieser Bart ist auch so ein Magierbart, den du hast, finde ich schon.
Absolut, finde ich auch.
Hier, wie heißt er?
Reicht ja, Magier
wie
reicht.
Wie heißt er denn?
Ehrlich Bruder.
Rumburak, nein, nicht Rumburak, nein.
Ehrlich Bruder.
Petrusilius Zwackelmann zaubert Wasser, Zwackel. Petrusilius Zwackelmann.
Jetzt werden nur noch ausgedachte Wörter gesagt. Guck mal, wo unser Fahrradfahrer herkommt. Von ganz weit weg.
Von ganz weit weg.
Ich fand an Teil 6 besonders toll, dass man jetzt ja weiß, wo Diagon Alley ist. Das wusste ich vorher nicht. Das hat mich ein bisschen geflasht, weil man ganz am Anfang sieht, wo die dann so hinfliegen, wo das Ding dann explodiert. Ja. Ist ja direkt hinter Leicester Square, der Tube Station.
Ja.
Nächste Straße rein.
Ja.
Und hier ein kleiner Fun Fact, den ich gleich am Anfang raushaue. Nur 2 Parallelstraßen weiter ist J.K. Rowlings Lieblingsstraße in London.
Ja, da muss man aber auch mal so sagen, das ist mir dann auch aufgefallen, aber das spielt vor allem jetzt auf das Finale des zweiten Teils, des siebten Teils an, aber ich glaube, dass J.K. Rowling ganz oft beim Schreiben einfach so, wo sie gerade vorbeigelaufen ist, ja, das ist jetzt, dein Traum ist also King's Cross, für dich sieht der Himmel aus wie King's Cross, alles klar, weil die da wahrscheinlich gerade in Zug gestiegen ist.
Die hatte
ist,
nur so eine Monatskarte für den A-Bereich.
Ja, aber King's Cross ist doch für Harry so der Platz gewesen, wo diese grauenhafte Zeit bei den Dursleys zu Ende war und die magische Zeit.
Ja, ja, schon klar, aber ich glaube trotzdem, dass sie so agiert hat bei der Findung der Londoner Orte.
Ich habe gleich meine Anfangsfrage an Uke. Magst du die Filme trotzdem?
Gute Frage.
Vielen Dank.
Ich möchte eine andere Frage beantworten. Nein.
Der Traum aller Interviewer.
Ja, ich habe diesen Pullover selbst gekauft. Ja.
Er gehört mir. Ja,
ja, dieser Körper ist Natur.
Ich mag die Filme tatsächlich so. Ich habe den ersten Film, als er rauskam, fand ich echt ganz gut und habe dann, wie ich erst später begriffen, dass die ersten beiden Filme totaler Quatsch sind. Ne? Die ersten beiden Filme sind ja ein totales Durchhasten. Jede einzelne Szene muss da rein. Und die Filme haben, finde ich, eine total unterschiedliche Qualität. Also einige sind Quatsch und andere sind echt ganz gut. Generell finde ich, dass, also generell haben mich die Bücher so geflasht, dass die, und diese Vorstellungskraft und diese Welt, dass die Filme da nicht rankommen. Dass die Filme für mich das alles mondäner und kleiner und banaler gemacht haben. Das finde ich vor allem in den ersten beiden Teilen, muss ich sagen. Dann ist das plötzlich auf einmal gar nicht mehr so groß und fantastisch und so toll. Also an ganz vielen Stellen. Und dann gibt es aber andere Stellen, wo mich die Filme total freuen. Also ich sag mal einfach, meine Lieblingsfilme sind auf jeden Fall der fünfte, Order and the Phoenix. Das ist der Film, der echt am besten funktioniert. Das ist eigentlich, als Buch ist der gar nicht so geil, aber als Film ist der perfekt. Der hat immer so diese Zwischensequenzen mit den Zeitungen.
Der ist das der mit super. Umbridge? Ja, ne?
Ja. Ist das der mit Umbridge? Ja. Und Umbridge ist einfach, die ist so cool, die ist fast so cool wie Sue Sylvester. Und ich hatte auch mal eine Englischlehrerin, nee, eine Deutschlehrerin, die so ähnlich war.
Mich hat Umbridge ist ja so, dass ich, also ich habe die jetzt zum vierten Mal geguckt, die Filme für den Podcast, und habe bei der ab und zu ein bisschen vorgeskippt, weil die mich so wütend macht, dass ich das nicht aushalte.
Ist großartig. So, und ich finde, die ersten beiden Filme tun eben nichts für mich, die machen das alles für mich kleiner und unangenehmer.
Die sind auch ein bisschen Copy-Paste, haben wir festgestellt.
Ja, so sind die auch.
Das ist so die gleiche Story, nochmal nur ein anderes Monster am Ende sozusagen.
Ja.
Also ich so finde, vom Aufbau her so einfach. Weißt du, was ich meine? Okay. So der Aufbau in den anderen, also es wird irgendwie nichts wirklich weiterentwickelt, sondern es ist irgendwas ist im Keller und man versucht durch das Jahr zu kommen und am Ende stellt sich Harry der Sache. Ja. Und das ist irgendwie bei beiden Teilen so total gleich.
Aber ich finde, das merkt man also an diesen ersten drei Büchern, wenn man die liest oder hört, dass die, ich weiß nicht, wie weit sie im Voraus gedacht hat, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie das komplett alles durchgeplant hat.
Ich glaube nicht sehr weit, ehrlich gesagt.
Nee, glaube ich nämlich auch nicht. Und ich glaube nämlich, man spürt, dass sie mit Buch 3 so einen
Sack. Aber sowas wie Snape und so, das muss sie doch die ganze Zeit auf dem Schirm haben.
Weiß ich auch nicht. Aber sie hat so mit Buch 3, finde ich, hat sie so einen Sack zugemacht. Ne? Dann ist Scabbers, ist dann plötzlich hier Peter Pettigrew und dieser ganze Krams. Mhm. Und das fand ich damals ganz geil. Das fand ich jetzt beim Nochmalhören, fand ich das nicht so geil. Aber der Film ist echt gut, weil der dritte Film macht zum ersten Mal das, er sagt, ey, wir kriegen das doch nicht alles in einen Film. Wir lassen mal die Hälfte weg und machen den Rest aber geil.
Ja.
Und dann macht der Film wieder Sinn und ich finde eine Verfilmung von einem Buch muss was Eigenes darstellen, muss irgendwie was dazu addieren, was vielleicht das Buch nicht konnte. Das hat die ersten beiden Teile einfach jede einzelne Szene abfilmen, haben wir nicht genug Zeit für, dann mach's eine kürzer, aber muss alles rein, Jungs, muss alles. So, und dann beim dritten haben sie sich ein bisschen was rausgenommen. Der vierte, Feuerkelch, ist schauspielerisch, ist der so awkward an so vielen Stellen. Er ist so schlecht, also so vom Timing.
Ist halt dieses, das ist
schon frisurenmäßig.
Pubertät der Film.
Aber
da hat er so lange Haare.
So mir Timing, dann warten sie noch, bis einer da ist. Ich fand den ganz unangenehm, dann der fünfte rockt alles. Der sechste, habt ihr jetzt ja schon besprochen, ne? Im sechsten, das Buch ist gar nicht so geil, weil im Buch ist das so, dass Harry einfach die ganze Zeit Draco hinterher rennt und ich weiß, was der macht. Ja. Half-Blood Prince. Ja. Und man erfährt es auch nicht, bis ganz am Schluss Draco das dann alles erzählt, seinen ganzen geilen Plan, wo du denkst, okay, jetzt könnte ich ja auch einen Spin-Off lesen. Ja. Die Abenteuer von Draco, aber das klingt alles total geil.
Ja.
Und im Film haben sie es parallel gemacht. Du siehst immer, wie er in den Room of Requirement geht und da irgendwie was macht. Viel schlauer, viel besser.
Ja.
So, und das fand ich da eigentlich ganz sinnvoll. Und jetzt, ich habe mich jetzt daran erinnert, mit Deathly Hallows, als ich das im Kino gesehen habe, fand ich das irgendwie nicht so geil. Und jetzt beim Wiedergucken dachte ich, ist eigentlich ist es ganz gut.
Ich fand es auch gut.
Ja.
Was ich wirklich erstaunlich finde, gerade für so eine Reihe und gerade für eine Literaturverfilmung, wo man ja seit Herr der Ringe weiß, dass auch die Fans da sehr streng sind und immer eine sehr nahe Buchwerkstreue verlangen sozusagen.
Und wenn, dann muss es sehr gut erklärt sein, warum es nicht dabei ist.
Genau, und da fand ich sehr erstaunlich, dass die Harry Potter-Reihe sich sozusagen den Luxus gegönnt hat, wirklich die Regisseure ihren Stempel auf die Filme drücken zu lassen. Also man merkt schon, wenn es ein anderer Regisseur ist, und die haben auch alle eine sehr eigene Handschrift und einen sehr eigenen Stil, den sie im Rahmen dieser vorgegebenen Story irgendwie ausleben. Mhm. Und dass die Produzenten das haben, denen erlaubt haben und das haben durchgehen lassen, das finde ich schon sehr erstaunlich.
Die ist, glaube ich, sehr stark involviert gewesen in die Filme.
Ja, glaube ich auch. Aber das finde ich auch sehr, sehr, sehr gut.
Ja, und ich muss ja sagen, ich war bei meinem Geburtstag habe ich diese Harry Potter Studio Tour gemacht. Ne? Mhm. Weil da hatte ich, war ich gerade wieder am Tag danach, haben wir das Theaterstück geguckt und an dem Tag dann eben die Studiotour. Und da war ich dann auch wieder, da war ich ein bisschen begeistert. Also kann ich wirklich nur empfehlen, die ist wirklich geil. Und da war ich dann auch von den Sachen begeistert, die ich im Film, in den ersten beiden Filmen eigentlich nicht so cool fand. Weil auch wenn du das Gesamtergebnis nicht gut findest, siehst du dann plötzlich, wie viel Liebe und Handarbeit und coole Arbeit so in diese Details geflossen sind.
Also ich finde ja auch die ersten beiden, ich finde, dass sie irgendwie auch so dazugehören. Also ich habe sie irgendwie auch lieb. So, wisst ihr, was ich meine?
Ja,
so, ich sehe schon, Nils.
Maria?
Ja. Ich sehe schon, dass die späteren besser sind. Und ich fand jetzt die beiden auch wirklich toll, auch die ganze Stimmung und die Farben und so. Also wie, ich mag auch vor allen Dingen, darüber haben wir schon gesprochen, in dem, jetzt nur als Beispiel für ganz viele so Szenen, am Ende des Trimagischen Turniers, wo sie mit Cedric tot wiederkommen und die Kapelle aber noch diesen lustigen Schulmarsch spielt und alle so am Jubeln sind und quasi diese beiden Welten so aufeinander crushen, diese Schule und diese Kinder und dann so der Tod. Und
Edward!
So, ja, genau. Ja. Das, also, naja, hätte ein bisschen glitzern können, aber gut. dass das so aufeinander prallt und das gibt's ja so oft und das ist dann so eine Entwicklung, dass dieses Prallen immer öfter passiert und dann eher das Schlimme normal ist und das Schöne nicht mehr. Das finde ich schon toll. Und da, deswegen sind mir auch die ersten beiden Filme wichtig, weil ich dann das umso schlimmer finde, wie es wird. Weil die so harmlos sind noch. So, ja, ne?
Das stimmt, das ist sehr kinderisch, aber so die Great Hall, die gar nicht so great ist, so, die ist eigentlich total klein. Ja, das fand ich dann, als ich das gesehen habe, eher so, als ich es gelesen habe, und dann fliegen da diese Kerzen und man sieht den Sternenhimmel und steht da dieser und ich so, was ist da crazy, was?
Ja.
Und dann siehst du, das ist so ein Raum, ne, hab ich hier, weißt du, und dann hier so zwei Bänke und dann steht so.
Dass ihr immer Berlinerisch sprecht, wenn ihr Sachen beleidigt.
Stimmt, das ist recht. Ist einfach am einfachsten.
Damit du uns verstehst.
Vielen Dank. Ja, so, aber dann jetzt, lass uns doch mal loslegen mit den Filmen.
Genau. Und zwar fängt es an mit einer Szene, wo du mich schon gleich gewarnt hast, dass das für dich eine der schlimmsten Szenen ist, die es in der ganzen Harry Potter Reihe gibt.
Also im Sinne von, die mich am meisten bewegt ja. ist, wenn Hermine ihren Eltern die Erinnerung wegnimmt. Das macht mich jedes Mal fertig.
Ja.
Also wirklich, ich habe immer ein Kloß im Hals, weil das irgendwie so für mich, wie sie dann auch von dem Haus weggeht und so, wo ich so denke, ich bin echt mit meiner Familie und so, und ich denke so, ach du Scheiße, ey, das macht mich jedes Mal fertig, weil auch nie wieder darauf zurückgekommen wird, es wird auch vorher nicht, die Eltern sieht man auch nur in der Szene, also in den Filmen, und wie sie dann so langsam aus den Fotos verschwinden, die beiden Eltern so auf dem Fernseher gucken, ey, das macht mich so fertig. Und wie man so in ihrem Gesicht sieht, wie schwer das ist und sie den gleichen Zauber ja später nochmal anwendet und sich so überwinden muss, das zu machen, weil sie sich daran erinnert, wann sie es das letzte Mal gemacht hat.
Aber weißt du, wenn alles vorbei ist, holst du die ja wieder. Die sind ja in Australien jetzt.
Ja.
Und dass den Eltern nicht auffällt, dass irgendwas mit den Bildern nicht stimmt.
Ich wollte auch sagen,
ja, das war natürlich gleich eine Hermines Bemerkung.
Eltern nicht irgendwie auffallen, dass da einfach leere Bilder stehen?
Oder so ganz unauffällige so Lücken sind. So
Hintergründe. Oh, weißt du noch, wie wir hier diesen schönen Hintergrund fotografiert haben?
Den präsentierst du auch gerade.
Ich liebe ihn einfach so, als wäre es unser Kind.
Aber ich habe mich auch mal, die Eltern von Hermione, die kommen ja echt auch sowieso immer zu kurz. Die ist immer so Weihnachten dann woanders und so, die werden also schon, die sind Zahnärzte oder so, ne?
Also ja, ich fand auch, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht ganz so emotional routen kann zu diesen Harry Potter Filmen, weiß auch nicht warum, weil ich ja eigentlich normalerweise der Erste bin, der im Kino irgendwie die Sitze voll heult. Oder bei Filmen
die
irgendwie.
Die Sitze? Voll ja, heult.
Alles, egal. Ja, das alles ist, um mich rum.
Also er macht sich in die Hose.
Ach so, gut. Ja.
Voll, ich heule durch die Hose.
Ganz ja. Seltsame Richtung zum Heulen.
Aber
ich bitte ihn immer so ein bisschen runterzugehen im Kopf, weil mir das unangenehm ist.
Aber hier hat so diese Hermine-Szene hat mich auch gar nicht so richtig berührt, was irgendwie auch daran lag, dass man die Eltern zum ersten Mal gesehen hat. Das waren für mich zwei völlig Fremde. Ich weiß auch gar nicht, wie ist die Beziehung von ihr zu ihren Eltern und so. Ich sehe sie das erste Mal in dieser Muggel-Umgebung. Das hat irgendwie, ich konnte da überhaupt nicht zu rooten.
Ja, ich habe halt sofort meine Emotionen zu meinen Eltern da reingelagert und Hermine kenne ich ja sehr gut.
Ja.
Und das, die beiden Infos haben mir gereicht, um da zu fühlen. Ich habe
so
halt kein Herz aus Stern.
Aus Stern.
Ja, aus Sternen.
Ein Stern, der meine Brust in meiner Brust schlägt.
Für mich ist fehlt hier was. Ich habe so bei J.K. Rowling irgendwie so festgestellt, die hat schon Bock, Sachen auch zu so einem guten Ende kommen zu lassen. Das siehst du in dem Theaterstück, wo ich jetzt nichts spoilen werde, aber da sind so versöhnende Momente immer drin.
Ja.
So, wo dann jemand, der vielleicht scheiße ist, dann vielleicht doch nicht mehr so scheiße und sowas.
Das glaube ich, nächstes Jahr in Hamburg wird
ja, genau.
Das, glaube ich, aufgeführt.
Ja, ne? Ja, genau.
Das gucken wir uns mal an.
Ja. Würde ich, also es ist grandios. Es ist wirklich geil.
Statt in New York davor, da haben sie ja auch das Haus dann so toll geschmückt, aber waren natürlich keine Tickets mehr.
Ja. Inzwischen in London kriegt man sie jetzt auch. Also ich habe ja ein Jahr im Voraus gebucht, das geht jetzt, also für 2-3 Monate im Voraus. Ja. Ich würde auch gute Tickets nehmen, also das lohnt sich bei dem Ding echt. So, die Szene, die hier fehlt im Film, ist das im Buch, also sie schicken die Dursleys ja weg, weil jetzt wird's gefährlich, ne, weil dieser Zauber, dieser ich bin zu Hause Zauber, der bricht jetzt, wenn er 17 wird, deshalb müssen die jetzt eben weg. Und die gehen dann weg und dann kommt Dudley an und schüttelt dann Harry die Hand und sagt ihm dann, I don't think you're a waste of space. Und das ist so das Netteste, was Dudley je zu Harry gesagt hat. So, also wie, ist so ganz
weil wir netter. Haben ihn ja das letzte Mal in Interaktion gesehen an den Schaukeln, kurz bevor genau. die Dementoren kamen. Genau. Und da ist er ja ein Wichser.
Genau, und er ist
mit
auch
mit silbernem T-Shirt
Big
übrigens.
D, der fand ich richtig geil. Sieht ein bisschen aus wie Money Boy.
Ja. Und aber auch so, der ist auch richtig geschossen von dem Film davor. Da war der ja noch so ein kleiner Dicker.
Aber so, ne, wenn der Vater ihn immer noch hasst und Petunia ihn immer noch hasst und so, ist Dudley an der Stelle, sagt er, nee, also eigentlich fand ich dich ganz cool. Und das ist eigentlich total schön. Und dann
interessant.
Das fehlt hier. Das finde ich eine okaye Kürzung, weil da hat man jetzt vielleicht keine Zeit für, da hätte sie auch 5 Minuten für nehmen müssen, aber ein sehr schöner Moment im Buch. So.
Finde ich auch. Ich freue mich, ich bin ja im Buch noch super am Anfang. Ja. Harry ist gerade in Hogwarts zum ersten Mal angekommen.
Oh ja.
Ja, und dann sind wir irgendwie bei der, das fand ich aber auch ganz schön, sind wir bei der Konferenz der Bösen.
Genau.
So ein bisschen James Bond-mäßig, alle sitzen an einer Tafel,
schön im
Meeting. So, jetzt gib mir doch mal ein paar böse Ideen.
Keine Snacks, keine Getränke, habe ich gesehen. Die Einzige, die snacken darf, ist später Nagini.
Okay, wer hat jetzt mal hier eine Idee für eine böse Sache?
Ja, so. Geil dafür. So ein bisschen.
Ja, wer hat seine Hausaufgaben gemacht?
Jetzt stellt sich jeder mal vor, wen habt ihr in den letzten Jahren so heimlich umgebracht?
Evil Brainstorming, niemand wird verurteilt, alle Ideen auf dem Tisch.
Wir haben auch alle mega Spaß da am Tisch stehen, geht so richtig gut, das macht so.
Ja, also es geht ja im Prinzip darum, Voldemort braucht einen neuen Zauberstab. Niemand meldet sich freiwillig, was ich irgendwie im ersten Moment nicht verstanden habe, weil ich dachte so, naja, alle haben doch so Angst, jetzt gib ihm doch einen scheiß Zauberstab. Also,
ist das eigentlich so eine Metapher für so Impotenz und so fragile Männlichkeit und sowas?
Unbedingt. Das ist, glaube ich, seine fehlende Nase. Pizza!
Ja, in dem Buch geht es ja ganz viel um Stäbe.
Das stimmt.
Stäbe ist ja was Feines. Ich musste an der Stelle, kann ich kurz einhaken, während Dings die Dings holt.
Die beiden wichtigsten Wörter der Welt. Pizza und Nils.
Wortfindungsschwierigkeiten. Ist ja, dass ich diese Welt einfach immer so ich glaube, sie hat angefangen, diese Welt zu bauen, indem sie gesagt hat, das ist die mondäne Welt und wir bauen erstmal diese total interessante, spannende Zauberwelt. So mit den Gartenzwergen, die tatsächlich Zwerge sind und mit Bonbons, die... Was ist denn da los? Mit Bonbons, die nach allen möglichen Sachen schmecken.
Ja.
So, ne? Alles so crazy. Aber die Art und Weise, wie Magie funktioniert...
Mhm.
Und daran merke ich, dass ich jetzt gerade die ganzen Bücher gelesen habe, weil man sich mit so einem Scheiß irgendwie befasst.
Ja.
Die Art, wie Magie funktioniert, finde ich persönlich total schade banal.
Mhm.
Weil ich muss eigentlich mit dem Zauberstab eigentlich nur so machen, so ein bisschen wackeln und das richtige Wort sagen und dann passiert es schon. Ich finde, das ist für so etwas Fantastisches wie Magie doch ein bisschen wenig.
Das stimmt, finde ich auch. Und ich finde es auch manchmal so, also gerade bei so krassen Sachen, auch viel zu beiläufig, was man sagen muss. Also so. Und dann passieren schon so übertrieben krasse Sachen.
Ja. Und vor allem, es geht dann, wenn ich Magie lerne, geht es einfach wie ich nur darum, dass ich das Wort sage und wie ich meine Hand bewege. Da waren sie auch hier im Room of Requirements, da sagt er, do it more from your wrist.
Ja, genau, das ist auch eine Frage, die weil das in der, beim Room of Requirements, in diesem, wo Dumbledores Armee sozusagen sich zusammenstellt, ist mir zum ersten Mal die Idee gekommen, weil das in den Filmen vorher nicht übertragen wird, dass auch die Handbewegung eine Rolle spielt und nicht nur, was man sagt. Weißt du?
In den Büchern gibt es dann irgendwann dieses, dass sie lernen müssen, Zaubersprüche, ohne dass sie was sagen zu machen. Aber wenn ich das jetzt mal.
Haben wir ja auch schon erlebt, genau. In den Filmen sind die Regeln deswegen halt so super unklar. Ja. Wann macht jemand was nur mit einer Hand?
In dem Park bringen sie dir dann auch noch bei, wie man diese Handbewegung richtig macht. So, es gibt nämlich zwei.
Ja.
So, es gibt drei Bewegungen. Ich erinnere mich noch an zwei.
Uke zeigt jetzt gerade die Handbewegung.
Ja, dass man muss so.
Ja.
Muss ein bisschen zurückziehen.
Wie so ein Skorpion.
So zustechen und wieder weg.
Das war fantastisch. Wir haben nachher gegen Death Eater gekämpft und mussten dann die ganze Zeit so. Und dann der andere ist so.
Ja.
Man muss so
Frisbee. Frisbee unter der Hand.
Frisbee und Skorpion.
Ja. Und, weißt du, wenn ich das so vergleiche mit so anderen. Fantasy-Welten nenne ich es jetzt mal so, sowas wie Discworld, wo es dann darum geht, dass der Zaubernde, der will dann Wal in irgendwas anderes verwandeln, der muss sich dann drüber Gedanken machen, wo er die ganze Masse hinbekommt, weil die Gesetze der Physik aufrechterhalten müssen. Finde ich spannender. Und wenn ich mich dann nämlich frage, wenn Snape, ja, hat ja scheinbar den Levi-Corpus-Spruch erfunden, dieses, wo man dann so hochgezogen wird, mhm, ja, wie erfindet man denn sowas? Das wird immer nie erzählt.
Das stimmt. Das habe ich mich auch gefragt.
Und warum diese Menschen, die als Magier geboren sind, warum brauchen die denn überhaupt einen Stab? Aber ohne Stab sind die ja völlig aufgeschmissen.
Ja, das stimmt.
Also wie ich das verstanden habe, ja, es kommt ein bisschen aus meiner Interpretation, aber auch irgendwas, was ich lese viel im Harry Potter Wiki Trivia rum im Internet, ist das quasi, du kannst Magie anwenden ohne Stab, mit Stab ist sie aber stärker und mit deinem Stab ist sie noch stärker. Deswegen kannst du dir auch einen Stab von dem anderen was machen, dann ist es nur nicht so stark.
Ah ja.
So. Wir haben ja auch festgestellt, es gibt ja auch sehr unterschiedliche, du kannst ja jemanden mit, was ist das, glaube ich, Expelliarmus, den Stab aus der Hand hauen, aber manchmal, wenn du es machst, fliegen die Leute auch durch den Raum, also ist auch unklar. Mhm.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen dieses Pubertät, ich kann meine Kraft nicht einteilen. Damit spielt das ja, glaube ich, auch ganz oft. Und darum geht es ja, glaube ich, auch ganz oft. Aber ja, die Zauberei, ich meine, an manchen Stellen gefällt, wobei mir gefällt in den Harry Potter Filmen jetzt, wenn ich sie so gesehen habe, gefiel mir auch die praktische Magic irgendwie immer am besten. Also so Zaubertränke und irgendwelche Maschinen oder Geräte oder so, das fand ich irgendwie immer aufregender als dieses Zauberstabgefuchtel.
Ich mochte immer den, wo man seine größte Angst ridiculous, also lustig macht. Das fand ich immer cool, wobei die eine dann aus der Schlange diesen super grusigen Clown gemacht hat, der dann immer auf sie zukommt, den ich viel schlimmer fand als die Schlange. Ja, genau, aber Voldemorts Runde, kleine, dass wir auch mal sehen, wer sind die so, wie sehen die aus. Wir lernen an der Stelle auch, er hat eine Menge Leute logisch im Ministerium und wir sehen auch, dass die Malfoys stark abbauen. Also optisch auch.
Ja, das ist nicht mehr
Captain
so gut.
Captain Lorca ist irgendwie schwer gezeichnet.
Ja.
Das ist Captain Lorca?
Ja.
Nee.
Ja, klar.
Wir
der beste
Captain,
der jemals eine Enterprise kommandierte.
Alter, das ist ja Captain Lorca.
Ich muss auch nochmal sagen, was ich da auch wieder festgestellt habe, weil dann das Gespräch davon handelt und weil gerade Voldemort das auch ein paar Mal sagt, Muggel, ne? Muggel ist so das unevilste Wort. Das ist einfach ein Wort, das man nicht evil aussprechen kann. Das ist leider so ein richtig blödes Kindergartenwort. Man kann Muggel nicht so sagen, dass das bedrohlich klingt. Muggel klingt immer wie Pixiebuch.
Ja, aber warum soll man das denn bedrohlich sagen?
Ja, also, weil Voldemort, ich muss ja auch Angst vor dem haben und so. Aber wenn er sagt, wir werden diese Muggel vernichten, dann denke ich so, der tritt heute eine Gruppe Marienkäfer platt oder was ist hier? Ich finde dieses Wort Muggel, da ist irgendwie...
Ja, da hast du recht, aber so war das ja auch, glaube ich, so ist das ja angelegt. Also Muggel ist ja diese, das ist süß.
Ich habe das auch so verstanden, weil die sind halt so, die haben ja im Prinzip keine Macht, also so, die sind ja das...
Muggelig.
Ja, die sind ja das, was sozusagen nicht gefährlich ist.
Naja, ja, ich finde nur, wenn es so ein Böser sagt, dann wird es irgendwie skurril.
Ja, aber ein Böser muss ja auch mal, also du kannst jetzt nicht, dann müsstest du ja alle Worte der Welt.
Ja, ich will auch keinen Gangster haben, der Sahnetorte sagt.
Aber die sagen ja dann auch nicht, die sagen ja dann auch schlimmere Wörter dafür, oder?
Al Capone hat bestimmt nie in seinem Leben Einhorn gesagt.
Doch, der hat auch seinen Kindern vorgelesen.
Die gab es bestimmt damals noch
gar nicht. Oder Al Capone hat bestimmt nie gesagt, oh, hier ist es aber mopselig.
Ja, aber das hat halt niemand jemals gesagt. Ja, jedenfalls, er kriegt dann Malfoys Stab. Die Malfoys sind auch also Lucius Stab. Die Malfoys sind in der Gunst extrem gesunken. Ich glaube, das liegt daran, dass Draco es nicht geschafft hat, Dumbledore umzubringen. Ne?
Ja.
Deswegen sind die. Ja. Ja.
Aber sag mal, was ist denn diese Sache mit? Voldemort läuft natürlich rein und sagt, okay, wer gibt mir denn mal seinen Zauberstab und so? Und dass die alle so Angst davor haben, ihm ihren Zauberstab zu geben, ist doch scheißegal, die ist ja 9-0.
Ich glaube, es geht irgendwie so ein bisschen, ja, das stimmt, eigentlich stimmt das, aber es geht ja so ein bisschen um diese persönliche Beziehung, die man zu seinem Stab.
Aber ist doch toll, wenn du deinem Chef, eigentlich musst du doch hier sagen, ja, hier.
Und das sagt er ja auch.
Ja,
so ja, aber erst nachdem er ihn auffordert.
Ich glaube, die Leute haben, also ich hatte so das Gefühl, dass am Anfang die Death Eater und die ganzen Jungs noch so richtig Bock hatten, als Voldemort wiederkam und jetzt hier aber schon der Punkt erreicht ist, wo einige an dem Tisch schon so, haben wir wirklich die richtige Sache gemacht? Etwas unklar. Und deswegen wollen vielleicht deswegen alle ihren Stab behalten, um irgendwie ihren eigenen Arsch noch retten zu können. Und der ist ja auch so total unberechenbar, also dass jeder damit rechnet, sobald er den Stab nimmt, bringt er mich sowieso um, weil er mit mir nichts mehr anfangen kann. Vielleicht ja. kommt, ist es deswegen ja, so ein bisschen. Aber da sehen wir jetzt quasi auch zum ersten Mal Snape mit Voldemort in mhm. der Gruppe. Und mhm. das Lustige war jetzt, das mit Nils zu gucken, weil Nils jetzt wirklich dachte so, wir dachten doch immer, Snape wäre gut, jetzt hat er Dumbledore umgebracht und ist ein Kumpel von
Voldemort. Und jetzt wusstest du das gar nicht?
Nee.
Nee. Cool.
Also, du hattest die ja mal irgendwann mit deiner Tochter, glaube ich, gesehen, die Filme, aber er hat das quasi vergessen. Und deswegen war das für ihn jetzt so, ach scheiße, der ist ja doch schlecht.
Fand ich nicht okay.
Ich finde Alan Rickman so geil. Also, ich würde mir auch einen Zusammenschnitt einfach nur von den Snape-Szenen ansehen. Selbst wenn er überhaupt nichts zu tun hat in so einem Film, dann hat er so eine Szene, wo er einfach nur so guckt. Und ja. Er hat nachher, will nicht vorweggreifen, nachher hat er eine so eine Rede, die ich so geil finde. Ich finde ihn, er ist ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig guter Typ, ja.
Ja. Drei tolle Sachen hat er gemacht in seinem Leben. Harry Potter, Stirb langsam und das Texas-Video.
So. Das Texas-Video?
Ja, in Demand hieß das. Das war so ein Song, der einzig gute Song von Texas.
Ach so. Er hat aber auch den Sheriff von Nottingham gemacht. I'll cut your heart out with a spoon!
Ja, aber das war ja so, aber mit Kevin Costner.
Ja.
Ja, also Horrorfilm.
Ist doch lustig, das, ein super also, Film. Also,
Entschuldigung, Alan Rickman ist so geil, auch da. Dieser völlig wahnsinnige, durchgeknallte Sheriff von Nottingham.
Finde ich auch super.
Was für eine Freude das war, ja.
Ja, so, muss ich nochmal gucken.
Nächste Szene. Die Potter-Gruppe aus Harry Potter bestehend trifft sich im alten, leergeräumten Haus der Dursleys, die nicht nur mit Koffern, sondern offensichtlich auch mit Möbeln direkt abgehauen sind. Mhm. Der Untergrund trifft sich und verwandelt sich zu Teilen in Harry Potter, um sozusagen Harry zu einem sicheren Ort zu bringen, der übrigens die Weasleys sind, wo die halt immer hinfahren. Weswegen ich anstelle der Todeater einfach da vor der Tür gewartet hätte. Mhm. Oh, ich glaube, kannst du mal Servietten holen?
Ja, mach ich.
Danke. Also im Buch, ich will jetzt gar nicht die ganze Zeit immer sagen, wie es im Buch ist. Aber im Buch ist es so, dass nicht feststeht, wo sie hingehen, sondern dass es irgendwie so 10 verschiedene Ziele gibt und die das verschieden so gestreut haben. Ja. Aber von diesen Zielen, das waren dann die Eltern von Tonks, teleportieren sie dann auch wieder zu den Weasleys. Also da habe ich auch gedacht, na, hätte man drauf kommen können. Absolut. Ne? Das Absolut. Ist so ein bisschen, wo ist er gerne, wo ist schön gemütlich, wo ist genug Platz, wo sind die Blutverbrecher, nee, wie heißen die? Blood Traitors.
Bluthunde.
Blutis.
Die,
ja, die jedenfalls.
Und da stirbt Moody. Und Hedwig.
Also, pass auf, stell dir mal vor, ne, bei dieser Doppelgänger-Sache, das ist übrigens ein Gag, den ich seit der ersten Harry-Potter-Folge vorbereite. Stell dir mal vor, die hätten jetzt 5 Ron-Doppelgänger gemacht, ne? Mhm. Und hätten die in 2 Gruppen einteilen müssen, ne? Mhm. Dann hätten die gesagt, da du Ron, da du Ron.
Mit Harry geht das nicht so gut.
Nee.
Und was haben wir hier gesehen? Zum ersten und letzten Mal ein Liegebesen.
Ja, geil.
Ja, aber ich so ein bisschen, ich finde ja, du hast ja gesagt, bei dir war ja die Assoziation Liegerad. Ich hatte eher so.
Weil sofort, das ist für mich das Äquivalent von diesen Trotteln, die ich alle an der Ampel tot fahre, weil sie auf Bodenhöhe im Berliner Stadtverkehr neben mir herrollen.
Ich fand aber eher, vor allem weil es ja der Besen von Mad-Eye war, für mich war das eher so das Äquivalent einer Goldwing. Das ist das einzige Motorrad mit Rückwärtsgang. Und das sind immer diese Riesenmotorräder, die alten Typen immer fahren, wo hinten diese fetten Kästen dran sind und die vorne so eine Schutzscheibe haben und so.
Ja, so ein Wohnzimmer.
Und die auch so ein Radio eingebaut haben und so. So das Äquivalent war das also, für mich. Und das fand ich irgendwie cool.
Merda ist ja nun kein Weichei, der auf so einem Liegefahrrad fährt, sondern das ist eher so, Leute.
Aber es sieht halt genauso
aus. Ja, er guckt ja auch so geil rüber, so ein herausfordernder Blick noch. Na Leute, jetzt aber geht's auch mal ab. Aber das
machen die an der Ampel auch.
Echt?
Und die haben auch ein Mad-Eye.
Ja. Ich fand das okay, dass Mad-Eye stirbt, weil Mad-Eye war für mich generell so ein bisschen ein versauter Charakter. Nicht versaut, aber ein bisschen, das war für mich ein Fehler. Den lernst du irgendwie ein ganzes Buch lang kennen und findest den auch total cool.
Ja.
Und dann stellt sich raus, dass das ganze Buch lang war das dann Doctor Who.
Ja.
So, und dann das fand ich dann schade, weil da musst du ja nochmal, du hast gerade in so jemanden rein investiert, wo du dann denkst, ach so, diese ganze Sympathie, das ist ja gar nicht für den gewesen, sondern verstehe
stimmt,
nicht.
Und den wir jetzt hier kurz sehen, den kennen wir gar nicht.
Dr. Who musste ja die ganze Zeit so agieren, wie der echte, ne, da agiert, also aber kennen wir ihn schon ein bisschen. Und ich fand's schade,
weil ich mochte Mad Eye und ich fand's schade. Und vor allem am schadesten daran fand ich, dass sie den einfach im Off haben sterben lassen. Weil er hat's nicht geschafft. Das finde ich irgendwie so, das finde ich immer doof bei so größeren Figuren.
Ja, stimmt.
Mit Hedwig ist es ja auch so ähnlich. Also hier sieht man immer, wie sie getroffen wurde. Ja. Das fand ich jetzt im Film übrigens auch besser, weil sie rettet ihn ja noch einmal kurz. Ne? Hedwig kommt angeflogen, einerseits verrät sie ihn, andererseits rettet sie ihn. Und dann stirbt sie. Im Buch hat er sie einfach dabei und wird sie getroffen.
Und da passiert auch, dass quasi Harry Potter, Voldemort kommt da angeflogen und kämpft mit Harry Potter. Und Harry Potter gewinnt quasi sofort, also Voldemort starb, zerbricht sofort. Und wir lernen sozusagen da, dass Voldemort sich jetzt auf die Suche machen muss nach einem Zauberstab, der eben nicht seiner ist, weil seiner und Harry Potters Zauberstab haben sich lieb. Die dürfen sich nicht umbringen und deswegen muss er einen anderen finden, hat jetzt gemerkt, es kann nicht irgendein anderer sein und deswegen macht er sich ja auf die Suche nach dem Elderstab.
Aber es ist, ich finde
es ja in diesem Kampf so ein bisschen.
Ich finde diesen Kampf ganz cool, diese ganze Sequenz. Da gibt es so eine Verfolgungsjagd, Harry mit im Motorrad, im Beiwagen von Hagrid, Hagrids Motorrad. Und sie fahren so durch den Verkehr und fahren im Tunnel an der Decke lang und fliegen dann mit dem Motorrad da und mit so einem Feuerschweif. Also sie reißen auch in der Muggelwelt ganz schön viel ab, muss man mal sagen. Das seltsamerweise sehr ohne Konsequenzen bleibt. Aber das ist eine spannende Verfolgungsjagd. Das ist irgendwie ganz geil gemacht. Das fand ich irgendwie ganz sehr actionreich, sehr temporeich, sehr aufregend. So, hat mir gut gefallen.
Bin ich bei dir, fand ich auch.
Ich auch.
Kann ich so bestätigen.
Absolut. Die nächste wichtige Szene ist die Verlesung von Diddors, wie ich Dumbledore nenne, Testament.
Ich finde...
mit Bill Nighy.
Den finde ich so gut. Den Nachnamen hat er übrigens von meinem alten Schauspielerlehrer. Ken Campbell. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal.
Der hat ihm gesagt, ich gebe dir meinen richtig komplizierten Nachnamen, oder?
Ich glaube, es war tatsächlich ohne Witz.
Den du für immer buchstabieren musst, weil niemand genau weiß, wie man ihn schreibt.
So. Das ist tatsächlich, glaube ich, genau so gewesen. Das ist
wahrscheinlich Scott Miller.
Ja, es ist tatsächlich, den finde ich super. Rufus Scrimgeour, der da einfach nur so ein bisschen, ich finde, der sieht geil aus.
Finde ich auch super.
Man denkt halt auch immer, jetzt kommt gleich irgendeine anzügliche Bemerkung.
Ja.
So ein bisschen. Das kann man sich nicht ganz frei machen, aber.
Das stimmt.
Genau, und Ron kriegt den Deluminator. Hermine kriegt das Märchenbuch von Beedle und Bart. Und Harry kriegt den Schnatz und ein Schwert als Symbol, weil niemand weiß, was es ist.
Weil sie sagen,
und ich habe mir überlegt, in dem Moment, so schenke ich jetzt immer Geschenke.
Du vererbst jetzt nur noch, oder was?
Nee, ich schenke Leuten Sachen, sag dann, das ist jetzt deins. Ich weiß nur leider nicht, wo es gerade ist.
Ich fand aber diese ganze Erbesache ist so underwhelming für alle Beteiligten, dass einem als Zuschauer natürlich auch sofort klar ist, oh, das werden nachher die Schlüsselobjekte sein, weil Hermine kriegt ein scheiß Buch.
Ja.
Ron kriegt die E-Zigarette von Dumbledore und Harry kriegt diesen scheiß Schnatz, der ihm schon im ersten Teil auf den Sack gegangen ist. Also das ist so super offensichtlich angemeldet, dass das drei super wichtige Objekte werden, die irgendwann die Handlung vorantreiben, weil sonst hätten die einfach viel coolere Sachen vererbt bekommen von Dumbledore.
Ich finde, hier sieht man ganz deutlich, dass J.K. da das Fass oder den Sack so ein bisschen zumacht, so, weil sie plötzlich diese alten Dinger wieder ausgräbt.
Ja.
So der erste Snitch, den es da gab. Und das siehst du auch im Film, in der allerersten Szene siehst du ja, wie Dumbledore das Licht so wegholt.
Genau.
Das macht sie auch mit Charakteren. Der Busfahrer taucht plötzlich wieder auf und so. Das kommt alles, wird alles
wo,
so.
Wo taucht der Busfahrer wieder
nicht auf? In den Büchern. Nicht im Film. In den Büchern ist er ein Todesser die ganze Zeit. Der ist aber irgendwie nur Imperius. Und fragen sie sich eigentlich, warum? Und der ist dann, wie heißt er? Ich habe seinen Namen vergessen. So, sowas. Und da hat sie so ganz viele Charaktere.
Ja.
Was im
dieser Rettungsbus?
Ja, der Nightbus.
Wo der jamaikanische Kopf vorne drin
ist? Ja, hängt? Genau, der Nightbus. Der Typ, der Schaffner ist dann irgendwie jetzt, der wird irgendwie gesucht und deshalb ist Harry auch so sauer auf den Scrimgeour.
Der Schaffner, nicht der Fahrer.
Genau, der Schaffner.
Der Schaffner ist ein Todesser.
Ja,
so, ja, das habe ich gleich geglaubt. Der war mir schon gleich.
Ja, aber ist er auch nicht. Der ist dann übrigens auch dann dabei, eigentlich, wenn die ihn dann jagen, da, also vor dieser Szene. So, und der Scrimgeour, bla. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren an dieser Stelle. Ich finde, das spürt man daran mit diesen ganzen Objekten. So, es müsste jetzt auch nicht der Snitch und so weiter sein. Das ist einfach so, ist auch irgendwie schön, dann kommen wir nochmal so full circle. Mhm. Was im Film so ein bisschen weniger passiert, auch jetzt im Buch, Gott, ich sage das jetzt so oft, dieses ganze Ding über, ist, dass diese Backstory von Dumbledore erzählt wird. Weil das macht sie jetzt, also in Half-Blood Prince haben wir ja ganz viel zu Voldemort erfahren. Ah. Also so diese Flashbacks, so dieses ganze Ding und erfahren eigentlich auch noch ein bisschen mehr über die Welt und die Geschichte dieser Welt, was ja eigentlich auch total interessant ist, weil man ja auch jetzt endlich mal ein bisschen mehr drüber wissen will. Und in The Deathly Hallows ist es dann die Geschichte von Dumbledore, den wir eigentlich immer verehrt haben, der immer cool war, was der für coole Sachen sagt. Also dieser Satz nachher da in King's Cross, den finde ich so cool, den er sagt. Und dann wird er plötzlich so gebrochen. Dann hat Rita Skeeter dieses fiese Buch geschrieben, dieses Enthüllungsbuch, wo dann rauskommt, er hat die Muggles auch gehasst. Und da kommt ja auch in diesem Buch kommt er raus, eben, dass er, das hat der J.K. dann halt gesagt, er ist ja schwul. Und Gellert Grindelwald war ja sein Freund dann oder sein Summerfling und so. Und das wird so die ganze Zeit, das passiert im Buch die ganze Zeit parallel, dass wir die ganze Zeit immer was Neues erfahren, was Dumbledore für schlimme Sachen gemacht hat. Gleichzeitig hat er aber diese Sachen geschenkt, also sein Erbe wird so komisch angegriffen, ist er jetzt doch böse gewesen. Das ist so diese Parallelebene, die da läuft, die im Film nicht so passiert.
Ich habe das auch hier zu stehen, dass man in den letzten Teilen ein paar Mal so denkt, ob Dumbledore überhaupt gut ist. Also quasi, ob es nicht nur so ist, dass Snape gut ist, obwohl wir dachten, er ist schlecht, sondern ob Dumbledore schlecht ist, obwohl wir dachten, er ist gut.
Ich habe tatsächlich auch diesen ganzen Film über so oft gedacht, warum eigentlich dieses fantastische Tierwesenbuch oder dieses Märchen von Beedle dem Baden oder wie das heißt, wieso das als extra Buch nochmal rausgebracht werden musste, aber wieso niemand dieses geile The Life and Lies of Albus Dumbledore Buch rausgebracht hat, das hätte ich gerne als
extra. Ich sag mal so, es ist ja noch nicht aller Hollywood-Tage Abend. Aber lasst uns weitermachen, weil ich glaube, wir müssen entweder nicht jede Szene besprechen.
Na klar.
So, oder, weil sonst, ihr wisst, wie es ist. Jetzt sind wir, wir lernen jetzt ist jetzt die Hochzeit schon?
Ja, genau, das Bluthochzeit.
Genau, die Hochzeit. Und lernen Luna und ihren Papa kennen, den wir ja auch kennen aus Filmen.
Der ist so cool.
Genau.
Rice Evans oder wie er heißt.
Wie geil die tanzen.
Ja, hat die Schauspielerin sich übrigens ausgedacht, den
Tanz. Echt? Die finde ich übrigens auch so gut gecastet.
Ja, die ist super genau gecastet und jetzt hasst die ja total.
Ja, aber genauso habe ich mir die vorgestellt. So ein bisschen verträumt, so, hallo, ne?
Ja. Oh. Ja, die ist immer so ein bisschen leicht.
Kleine Hippie-Mädchen, Mäuschen. Leicht bedröhnt, so.
Ihre Klamotten und ihren Schmuck im Film hat die Schauspielerin alles selber entworfen.
Das macht alles so viel Sinn.
Das stimmt.
Ich finde an der Hochzeit am tollsten, dass der Typ, mit dem Harry dann redet, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, vier Kragen hat.
Echt?
Ja. Ja, der hat einfach so vier Kragen übereinander und das sieht so geil aus und ich finde die Idee so cool.
Das ist ja dieser.
Ich mag ja immer, wenn Sachen, die wir kennen, anders aussehen. Also so. Ja, das ist, was ich meine.
Das ist ja dieser Alpheus Doge oder wie der heißt, dieser Typ, der da in der Zeitung unten diesen ganz kleinen Artikel über Dumbledore geschrieben hat.
Der sagt, er ist der ihn am längsten kennt.
Genau.
Stimmt.
Dann aber ist dann, die Hochzeit wird dann natürlich auch von Todessern oder Dementoren oder was auch immer irgendwie gesprengt.
Das ist immer scheiße, wenn die auf deine Party kommen. Ne? Ja, gerade ist alles gut drauf und dann wieder so ein
Todesser. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist auch so langsam bei Harry Potter dann ab dem Punkt so ein leichtes, und ich weiß, Harry Potter war vorher oder war es wahrscheinlich gleichzeitig, wenn der Teil ist jetzt von 2009 oder 2010, dann ist es wahrscheinlich sogar, obwohl, ich weiß, kann es jetzt zeitlich nicht einordnen, aber ich kriege langsam so ein Game of Thrones Gefühl. Lass mal wieder irgendeinen Charakter töten. Hier, ihr müsst merken, dass hier Leute getötet werden, damit ihr wisst, dass es ernst und so. Und
Das ist übrigens die Hochzeit von Fleur und, wie heißt der, Bill?
Ja.
Bill Weasley, der ja der Böse ist in den neuen Star Wars Filmen.
Nein, natürlich ist er, ja, na klar. Armin, wie heißt er? Oh, ne, ja, natürlich. Heute der Tag der Erleuchtung.
Domhnall Gleeson, das ist ja der Real-Life-Sohn von Matt Al-Moody.
Ne. Ja gut, das muss ich, das
okay, ich
jetzt
auch nicht. Aber ich finde es schön, wenn du jedes Mal jetzt so reagierst.
Ich hatte bei diesem letzten Teil, auch bei, ich finde es viel schlimmer noch bei Deathly Hallows 2, also man hatte ja so ein totales, Game of Thrones, das ist so Harry der Ringe, ist es so ein bisschen.
Ja, total.
Das ist so Gandeldor, finde ich, hat man hier ziemlich deutlich.
Das stimmt, aber finde ich schon ab, finde ich aber schon ab Teil 6 irgendwie so.
Dann gibt es da später eine Szene, dieses, wo Neville da wieder hochgeklettert kommt und ich denke, jetzt sagt er noch, run you fools.
aber auch die Reise von den Dreien.
Ja, genau,
und
das, dann und haben das, wir dieses Ding. Was
das
ist
Ding, was sie so, verändert und sag, was so diesen, genau.
Und dann gibt es noch eine so eine Szene, wo Lucius so wegrennt. Ich denke, ja, El Rucius, Ja. So, also das ist so Game of Thrones, Quatsch, Harry der Ringi. Das ist da wahrscheinlich, hatten noch ein paar Effekte auf der Festplatte, die haben wir da einfach raufgelegt.
Ah, hier, Elfias Dodge. Hier, guck mal. Die Kragen.
Das war nicht so fantastisch. Gut. Der war doch bestimmt auch bei Star Wars, irgend so ein Senator. Das kannst du doch nicht erzählen.
Und zwar wahrscheinlich auch in dem Outfit.
Ja. Ich bringe auch, wenn die ihr eigenes Outfit machen kann, kann ich den auch.
Genau.
Was ich auch gut finde, ist, dann ist ja auch so, dann sind sie ja irgendwie, dann geht ja die Reise von den dreien los, geht so in London los, wo sie dann abends in so einem Café sitzen, dann haben sie da irgendwie so einen Kampf, sind auch alle drei super gut trainierte und aufeinander eingespielte, ausgebildete Agenten bei dieser Schlacht da im Café und so und dann geht sie da in London in diese Versteckwohnung von Sirius ist die, glaube ich, ne? Mhm.
Die Lestrange-Wohnung, ja.
Die gehört inzwischen, aber Harry hat ja geerbt von Sirius.
Und dann kommen sie rein und dann entsteht ja aus dem Staub so ein Dumbledore-Kopf, der irgendwie sagt, was willst du hier oder so.
Ja, das ist nur so ein Zauber, so ein Erschreckzauber.
Ja, genau. Moody hat so einen Sicherheitszauber.
Genau, dabei. Ja. Also so, dann kommt diese, aber der steht ja so aus dem Staub, dieser Kopf, und der so sagt, geh weg oder irgendwie so, ne, so um Leute abzuschrecken. Ja. Und dann sagt er irgendwie auch noch so, ja, das ist so, um so Leute wie Snape und so irgendwie wegzuhalten und so. Aber
ja, absolut, stimme ich
also
dir
so
auch zu.
Also wenn Snape bei so einem Staubkopf sagen würde, ich gehe sofort wieder weg.
Ja, und dann ist er nach einer Sekunde weg würde er danach, okay, das Risiko ist mir jetzt so groß, dass das nochmal passiert. Ich werde jetzt dieses Haus verlassen. Leute, hier muss man auch mal mit Pro und Contra rein. Kannst du nicht. Das habe ich auch gedacht, ja. Genau. In der Hochzeit gibt es dann, also nochmal ganz kurz zur Hochzeit zurückzukommen, gibt es ja diese wahnsinnig lange Erklärungsszene, die ich sehr aufgesetzt finde, wo zwei uns völlig unbekannte Charaktere Harry jetzt plötzlich wahnsinnig Hintergrundinfo über Dumbledore geben. Hm. Das fand ich so ein bisschen wie diese Szene in dem Teil, weiß jetzt nicht welcher das war, wo Harry mit seinem Unsichtbarkeitsumhang in dem einen Hinterzimmer landet, wo McGonagall zwei Leuten, die wir irgendwie auch eine ewige Ex irgendwie Explanation-Situation hat. Und das ist jetzt auch wieder so, weil ich kenne die beiden nicht. Und die erklären jetzt Harry aber alles, was wir quasi jetzt wissen müssen, damit sein nächster Schritt irgendwie klar ist.
Es ist sowieso, also ich finde, es gibt mehrere Stellen in diesem Film, wo so sehr drauf gepointet wird, sozusagen. Wo man sehr so mit dem Finger
ja, wir drauf, wissen, was pointen
mit
heißt.
Der Nase
jetzt, danke.
Drauf gestoßen wird. Weil zum Beispiel diese Nazi-Parallelen, ne, die sie so aufmacht, vor allem im Ministerium, als sie dann im Ministerium sind, diese Uniform von diesen Soldaten und dass so jeder überprüft wird und dass Leute einfach so abgeführt werden aus der Masse und so.
Und dass es um sauberes Blut geht.
Genau, ja. Mhm. Also das ist schon relativ.
Auch so Generationen zurück. Ja, aber das finde ich ja wiederum toll, weil für die Kinder, die es gucken, wir lassen übrigens Uke Schnaum, ich drehe die Spur nachher richtig auf noch. genau, aber ich finde es ja gut.
Ich finde es auch gut. Ich glaube auch, dass niemand, der mit Harry Potter aufgewachsen ist, das ist ja auch immer das Besondere, das ist so für die Leute, dass die so mit den Figuren wachsen konnten und so. Und ich glaube, dass niemand, der mit Harry Potter aufgewachsen ist, jemals AfD wählt. Weil das einfach zu schlau gemacht hat.
Stimmt.
Das ist eigentlich, deswegen ist ja die nächste Generation, die uns rettet.
Ja, genau. Stimmt. Ist ja auch immer meine Hoffnung. Weil die das so toll gemacht hat, dass es auch, es ist nicht die Hauptstory, es geht nicht so, also ne, gefühlt.
Das stimmt, ja.
Aber es ist quasi, früher gab es mal diese schlimme Zeit.
Ja.
Und jetzt ist es irgendwie, obwohl alle dachten, das passiert nie wieder, hat sich's doch wieder eingeschlichen. Und wie schnell kann es gehen? Ja. Aus Gründen. Ja. Angst und ach, wie heißt denn einer dieser drei verbotenen Flüche, der, wo man quasi was macht und die anderen machen dann, was du sagst?
Heilers Hitlers.
Ja. Der Imperius-Fluch ist ja auch so ein bisschen so eine Übersetzung von ich habe ja nur Befehle befolgt und so. Also sind nicht alles, aber in so eine eben, und da stimme ich dir zu, wer in dieser Hitler-Welt, Harry Potter-Welt sich wohlfühlt, der wird halt nie... Ey Leute, Ich bin letzte Nacht um 4 ins Bett gegangen. Ich habe bis um 4 gearbeitet. Ich bin heute echt ein Wrack.
Magische Hitlerwelt.
Naja, Hitler, Harry Potter. Naja,
nee, aber auf jeden Fall, das ist sehr auffällig in diesem Film vor allem, ja, diese Parallelen. Aber ich finde die auch gut. Ich finde das auch total gut.
Und dann kommt eben in die Hochzeit diese wichtige Information, das Ministerium ist gefallen. Das war zwar immer, es ist ja nie so richtig, das Ministerium ist ja immer so eine Institution, wo man die mal mag und mal nicht. Also die hat so ihre Daseinsberechtigung, ist nicht wirklich unser Freund, aber irgendwie auch, und das ist gefallen, also sprich, ist jetzt in Voldemorts Händen. Und das ist ja die Info, die dann kommt, und da ist dann auch die Party vorbei.
Ja.
Und alle hauen ab. Und Hermine, Ron und Harry, wie heißt das, apparieren oder disapparieren?
Apparaten.
Apparaten, schnell, einfach mitten auf die Straße, in ihren Tod rein, vor einen Bus. Und retten sich noch schnell mitten in London.
In so einer Parallelwelt waren sie dann weg, ne? Und dann war es vorbei. Ja, ja, ist richtig. Kam der Bus ein bisschen früher.
Und ich möchte auf jeden Fall Hermines Tasche haben. Einfach so, okay, weil ich liebe diesen Gag, wo sie dann sagt, dass ihre Bücher umgefallen sind in der Tasche. Das finde ich, dieses Geräusch aus, finde ich so super.
Ja.
Diese Idee, dass da wirklich auch Sachen irgendwie so ein Regal drin steht oder so, finde ich so Hammer, dass ich die auf jeden Fall auch haben will.
Okay.
Gut. Und was macht ihr heute Abend noch?
Und hier fand ich wieder ganz schade, weil hier gibt es wieder, dann auch wenn sie dann in dem Haus sind, Grimmauld Place, gibt es eben so ganz viel so Backstory mit Creature, weil Creature war derjenige, der da mit Voldemort nämlich in diese Höhle gegangen ist und da dieses Ding hin, und Creature wurde da von Voldemort auch gefoltert und Krams und alles. Das wird gar nicht, Creature, also der war, den hat er mitgenommen. Da hat der Bruder von Sirius Black, der MacGyver, wie hieß er nochmal?
MacGyver Lestrange.
Wie hieß er denn?
Ach ja, irgendwas mit RA.
Regulus, Arturus,
Black, RAB.
Der war nämlich ein Death Eater zu dem Zeitpunkt, hat dann aber gemerkt, dass Voldemort eigentlich auch scheiße ist, hat ihn aber trotzdem noch Creature mitgegeben. Creature hat dann den Krams gemacht, hat dann von ihm, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall der ist da gestorben. Also der Bruder, der ist da quasi gestorben in dieser Höhle.
Ah, okay.
Und im Buch ist es auch da, ist wieder so ein Ding, wo du merkst, J.K. möchte auch alle fiesen Charaktere jetzt irgendwie so ein bisschen versöhnen. Also Creature wird nachher auch einer von den Guten. So, Creature schenken sie nachher das Original dieser Brosche. Ne, die haben ihm diese Brosche ausgetauscht, dann gibt es dieses Original, dann schenken sie ihm das andere Ding, der ist total glücklich.
Der wird wirklich gar nicht gut
Und der kocht dann ganz viel für die und so.
Wir haben ja auch gehört, dass in den Büchern, im Gegensatz
zum Film...
Bist
du fertig?
Ja.
Willst du, dass wir das mal aus deinem Gesicht nehmen?
Hermine so eine Organisation für die Befreiung der Elfen gegründet hat.
Ja, wie heißt es? Sloth? Nee.
Ja, doch, Sneeze, irgendwie so.
Slime, irgendwie so ein komischer Name. So, ja.
Das ist im Film leider auch nicht
gezeigt. Das ist so ein Plot, der dann rausfällt, der dann aber auch, glaube ich, ganz sinnvoll ist, dass der nicht drin ist.
Genau, und dann kommt dieser, das hat mich verwirrt, aber ich habe heute so ein bisschen dann nachgelesen beim Gucken, dieser Mandanges.
Ja.
Weil das Ding ist halt in den Filmen, wir lernen den halt gefühlt 10 Minuten vorher kennen. Und aber auch in dieser Szene, wo alle sich zu Harry Potter verwandeln, ist er jetzt wohl in dieser Gang, die so helfen. Und da sagt er, hat er irgendwie eine Line sozusagen. Und dann ist er halt weg. Und wir hören, dass er appariert ist mitten in dem Kampf, weil er Schiss gekriegt hat.
Und ist deshalb.
Deshalb Moody auch sozusagen gestorben ist, oder zumindest wird ihm das angehangen. Und, schon als ich diese Info habe, dass er, also als dann erzählt wurde, dass er einfach abgehauen ist mit dem Kampf, da wusste ich schon nicht mehr, wer. Also, weil das hatte ich schon verpeilt. Und dann ist jetzt plötzlich er da in dem Moment so wichtig, weil man irgendwie glaubt, dass er wahrscheinlich weiß, wo das Amulett ist und so, was sie halt irgendwie. Und das war aber so verwirrend, weil ich diesen Typen halt die ganze Zeit, wer ist das jetzt? Ist der jetzt gut oder böse? Ich check's gerade überhaupt nicht. Oder ist er gut und nur feige? Gibt's ja auch. Aber so irgendwie, und dann sitzt er da und überlegt, wer das war, dann liegt diese Zeitung zufällig. Also das war mir alles plötzlich ein bisschen zu... Und dann da habe ich ja, okay, sie haben jetzt das Amulett, mehr muss
ich
jetzt
nicht mehr. Ja, ich glaube, das sind so die Momente, wo es dann eben komisch ist für jemanden, der so einen Film machen muss. Ja. Weil du musst den Film A machen für Leute, die es gar nicht kennen. Und du musst den Film aber auch für Leute machen, die es natürlich total gut kennen und dann trotzdem irgendwie ihren Spaß haben wollen.
Total.
Und da ist es einfach wahnsinnig. Also
an der Stelle war dann einfach, haben sie mich so ein bisschen verloren. Und da habe ich dann auch gedacht, wahrscheinlich wäre es schlauer gewesen, diesen kleinen Part einer Rolle zu geben, die wir schon kennen. Aber, weil das machen die ja in Game of Thrones auch andauernd, dass dann so zwei Charaktere in der Serie nur einer sind oder so, dass man so eine...
Also in Teil 6 ist es so, die werden dann ja verraten. ne, wo der Room of Requirement ist. Und das ist im Buch ist das jemand anders und im Film ist es dann Cho.
Ah ja,
weil,
ja,
ne, das macht total, so eine ganz geile Verdichtung, weil
total, ist das weil deswegen fünf, ist es auch. Ist es auch dann mit den beiden nicht mehr, das hat der im Buch, das habe ich auch nachgelesen, das hat der im Buch einen anderen Grund.
Genau, gemacht. Und das ist so, fand ich so, ach nee, passt, da brauchen wir gar nicht das andere, das macht alles so Sinn, ist schön geküsst. Und mit Mandanges ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass der hat nicht aufgepasst, als diese Dementoren da kamen zu Dudley und Harry. Der hätte eigentlich Wache schieben müssen und war dann eben nicht da, da hat man ihn das erste Mal kennengelernt, da war der schon so ein Arsch.
Aber dann gab es ja hier auch jetzt diese ganze Sequenz im Ministerium, wie sie sich so, wie sie es
infiltrieren. Ja, erstmal muss man ja sagen, es kann doch mal bitte einen anderen Eingang geben, als dass man sich jeden Morgen die Toilette reinspülen muss. Also mal wir ja auch schon mal Leute in der Telefonzelle runterfahren.
Da hat der Architekt aber einfach auch mal Humor, würde ich sagen. Jeden Morgen stehst du da ein bisschen wie so Zeitungsverkäufer vor dem Klo und denkst, wieso rennen jetzt wieder 100 Leute in das Klo? Ja. Keiner kommt
und auch
raus.
Frauen, obwohl der Gentleman dran steht und dann müssen die ja auch so anstehen. Also es müsste ja auch mal eine schnelle, kommst ja andauernd zu spät auf Arbeit, weil sie wieder da. Also das fand ich irgendwie...
Aber das Ministerium sieht geil aus, ich finde.
Also dieser
Look ist echt Hammer.
Diese dunkelgrünen Fliesen. Ja. Möchte ich jetzt auch im Bad haben.
Aber da ist dann auch vor allem plötzlich wieder hier die Stinkstiefelfrau da. Von der wir gedacht haben, sie wäre weg.
Ja, da haben wir uns sehr auf dich gefreut, weil wir sehen das letzte Mal in den Film Dolores Umbridge, wie sie von den sehr wütenden, hasserfüllten Zentauren weg und wir denken, die stirbt. Die bringen die um. Und dann steht die da jetzt plötzlich wieder.
Also ich glaube, im Buch ist sie irgendwann dann auch mal im Krankenhaus noch. Und bei Harry Potter, die ist dann im Krankenhaus und ist dann so total traumatisiert und hat, ich glaube genau, Ron macht dann immer so Pferdegeräusche. So und dann erschreckt er sich immer so voll Panik. Das ist so ein sehr schöner Schadenfreude-Moment.
Ich dachte auch wirklich, dass sie da nicht wiederkommt.
Na, ich hätte eher gedacht...
Weil die sind schon sehr düster, diese Zentauren im verbotenen Wald.
Ja, aber ich hätte mir
die sind so No-Bullshit-Zentauren.
Ich hätte mir aber eher gedacht, dass sie so mit denen dann so lebt und dann nur noch in so abgerissenen, so das abgerissene Kostüm nur noch und dann auch so von denen akzeptiert wird und die Frau von den Oberzentauer wird und so, weil sie plötzlich so das freie Leben kapiert hat und kapiert hat, dass sie geirrt hat mit diesem Regelscheiß und so, sondern jetzt da dieses Leben in der Natur mit diesen animalischen Supermännern total genießt.
Sie kriegt dann auch ganz viele Halbzentauren als Kinder.
Genau.
Aber was ist das, nur noch ein Huf oder, also weil die Zentauren sind ja schon halb.
Ja. Stimmt. Das ist dann so... Gute Frage.
Oder sehr gutes Haar.
Oder sehr große Zähne.
Das stimmt.
Also ich bin Viertelzentaur, deswegen ist mir da die Kultur auch sehr wichtig.
Ja, das fand ich irgendwie komisch, dass die jetzt einfach plötzlich wieder da war.
Ich fand das, die ist so ein geiler Bösewicht und wo ihr das gerade jetzt gesagt
habt. Ich hasse die so sehr, ja, die macht das so.
Ja, die ist so geil hassenswert und das Tolle ist ja, wie sie ist ja eigentlich so diese liebe Person. Und das ist wieder, dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, es sind eben nicht immer die Voldemorts, die Evil-Typen sind, sondern es sind eben auch diese netten
Beamte halt, die sind ja das Allerschlimmste.
Mit den Kätzchen, die Kätzchen im Büro. Ich finde das Büro Hammer.
Jetzt hier Snoke wäre nachher Dolores Umbridge gewesen, da auf dem Stuhl hätte er gesessen. Hat auch wunderbar funktioniert, finde ich.
Ich finde sowieso immer gut, wie unterschiedlich sie die Büros einrichten von den Verteidigungen für dunkle Kräfte oder gegen dunkle Künste. Na, weil das ist natürlich bei ihr jetzt extrem der Unterschied zu den anderen so, aber ich finde es immer super. So, irgendwie.
Das stimmt.
Das fand ich übrigens einen so fantastischen Moment. Also erstmal muss man ja sagen, wenn ich irgendwo einbrechen will, sei es Gringotts, Ministerium, Chamber of wo auch immer, einzige, was man braucht, ist Polyjuice Potion.
Ja.
Kommt's ja überall rein.
Ja.
Ne? Scheißegal, da kommt keiner drauf, dass man das, dass das ein bisschen zu
aber
einfach ist.
Aber ist es nicht eigentlich die gleiche Potion, wo Hermine in dem dritten oder was weiß ich jetzt welchen Teil sagt, die braucht einen Monat, um die herzustellen?
Ja. Okay. Genau, die ist eben sehr schwer herzustellen. Damit haben sie sich da ein bisschen rausgerettet aus diesem ganzen Kram. Genau wie diese Felix, gibt's das in? Ja, Felix, dieses Glückgesöff.
Ah ja, das gibt's ja.
Wo ich mir so denke, Freunde, wisst ihr, wie man diesen Film ganz einfach jetzt hier beenden könnte? Alles? So, jetzt kocht ihr einfach mal den Scheiß ein bisschen länger, dann schluckt da jeder eine Pulle von, dann geht ihr mal bei Voldemort vorbei und dann ist die Sache auch durch. Das sind aber Gedanken, die man hat, wenn man sich zu lange damit beschäftigt. Dann
ja,
man
natürlich, immer es gibt immer so ein Deus Ex irgendwas, so eigentlich theoretisch, weil zum Beispiel könnten sie auch viel mehr apparieren und also so sich aus der Situation raus und dann plötzlich auch die Regel, dass offensichtlich nur Elfen aus Kellern apparieren können und aber sie auch oben, also so,
das, ne? Wird auch in den Büchern erklärt, weil Elfen eine andere Magie haben als Magier. Das sind ja diese drei magischen Wesen oder vier sind es. Es sind Elfen, Zentauren, Goblins und Menschen. Mhm. So, und die haben alle eine unterschiedliche Art von Magie. Und es gibt diese, in Hogwarts kannst du eben auch nicht apparatieren, ne, kann man nicht. Außer Elfen, weil die haben eine andere Magie, die können das.
Ah, ja.
Und das ist so ein Loophole, was gerade eben aufgefallen ist.
Verstehe.
Na, dann sind die drei jedenfalls drin. Ich finde es lustig, weil wie es oft so ist, ne, wenn andere, also wenn sich Leute verwandeln und dann jemand anders sind, benehmen sie sich halt super awkward.
Ich finde das so gut. Das macht so einen Spaß. Das
wollte
ich gerade vorlesen, habe ich aufgeschrieben. Das mag ich so gerne.
Das ist auch immer lustig, aber ich dachte mir dann so, weil es gibt ja so zwei, drei Situationen, wo sie was machen, was sie wohl offensichtlich sonst nicht machen und die Person, die mit denen normalerweise oft interagiert, so sich ein bisschen wundert. Und wir sind doch in einer Zauberwelt, wo dieser Trank bekannt ist. Ich würde sofort als erstes denken, ey,
weißt eben, du so? Eben, das, ja.
Gerade im Zaubereiministerium müsste es eigentlich so einen Scanner geben, mit dem ich sehe, ob jemand diesen Trank getrunken hat.
Genau.
Gerade die Umbridge, die dann mit Hermine sozusagen, Hermine auch benimmt sich ja total, weil es irgendwie, und da würde ich auch an Umbridge stellen. Aber ist natürlich auch, man ist natürlich dann auch so ein bisschen, manchmal sieht man ja auch Sachen, die für andere offensichtlich sind, nicht, weil man überhaupt nicht an der Stelle mit denen rechnet, so deswegen kann man sich das noch so mit erklären. Aber eine meiner absoluten Lieblingsstellen, weil ich die schlau finde, weil die sonst nämlich in solchen Situationen in anderen Filmen nicht passiert, ist, wenn sich Ron und Harry im Fahrstuhl wieder treffen als ihre neuen anderen, also ne, als die anderen Männer, die sie sind. Und Ron nicht reagiert und Harry irgendwann dreimal sagen muss, Ron, weil er einfach vergessen hat, wie er aussieht.
Ja.
Und er sagt, ich habe total vergessen, wie du aussiehst. Ja, weil das ist so, natürlich.
Macht total Sinn.
Ja, das fand ich total gut. Die Stelle finde ich jedes Mal total gut, weil natürlich macht total Sinn. Der hat ihn ja nur einmal kurz gesehen. Ja, so, das war mein.
Und da, wo sie dann wegrennen, finde ich da haben mir diese Kämpfe mit den Zauberstäben gar nicht gefallen. Weil dieser Huxley, der feuert einfach immer nur so in die Luft. Rennt hinter denen her und wirbelt mit seinem. Denkst du, ja, was ist denn das für ein Zaubern?
Auch so Bienchen von Silvester.
Ja, das ist mir zu wenig. So, die ganze Welt ist so wunderbar und so fantastisch. Warum ist Zaubern dann diese wichtige Tätigkeit, warum ist die einfach nur ein bisschen schütteln?
Das stimmt.
Nee, ziehst dir selber ran. Ich wollte nur so ein bisschen, weil du bist höher.
Ja.
Ja, und dann irgendwie, jetzt habe ich tatsächlich als nächsten Punkt, habe ich dann geschrieben, Zombie-Apokalypse. Potter.
Ah ja, wo er durch die postapokalyptische Welt stapft. Vor allem der wütende Ron, der echt nicht gut drauf ist. Ja. Und, nicht gut gelaunt. Und
vor allem, wenn ich wütend bin, kriege ich auch immer ganz rote, blutunterlaufene Augen.
Ja.
Er schläft halt nicht. Aber es gibt diesen Radiosender, wo die ganze Zeit Namen durchgesagt werden von Menschen, die gestorben sind.
Das ist eine Spotify-Playlist inzwischen.
Naja. Ja. Wie die wohl heißt.
Ja.
Apropos Todesser. Warum heißen die Todesser?
Das wird nicht erklärt. Also vielleicht wird es auf Pottermore erklärt, aber irgendwie wird es mal so halb angedeutet.
Ich habe nachgeguckt.
Hast du nachgeguckt? Gesehen. Weil irgendwie, ich glaube, so halb angedeutet, dass es bei denen darum geht, auch irgendwie unsterblich zu werden oder sowas. Hm, kann ich mir jetzt irren? Also ich meine, dass irgendwie so halb.
Na, irgendwie meinten ganz viele im Internet, dass ja die Leibgarde des Königs hießen Beef Eaters.
Ja.
Dass es damit irgendwie so ein bisschen verbunden ist. Die hießen deswegen Beef Eaters, weil es die einzigen sind, die zur Stärkung Fleisch zu essen bekommen haben, als es Fleischmangel gab. Aha. Deswegen hießen die Beef Eaters, weil die sollten den König beschützen und waren die stärksten Männer. Und deswegen vermuten viele, also habe ich in irgendwelchen Foren, dass sie deswegen Death Eaters heißen.
Das glaube ich nicht. Also wir erfahren ja schon, dass sie damals auch Death Eaters hießen und dass selbst als Voldemort noch jung war, dass der die schon in Hogwarts so genannt hat. Das war sein Death Eaters Club.
Ja.
So, also wahrscheinlich,
wenn Jugendliche sich Clubnamen ausdenken.
Ja, vielleicht ist das sowas. Also den Slug Club, das irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, es ging irgendwie um diese Suche nach Unsterblichkeit, dass das da irgendwie mit zu tun hat.
Auf jeden Fall ein sehr stronges Zeltgame in der Filmreihe.
Wird übrigens nicht erklärt, ne? Das müssen wir jetzt noch wissen, dass die so geile TARDIS-Zelte innen größer als außen haben aus dem letzten. Das Zelt fand ich ziemlich geil.
Hammer.
Ja.
Also, das hatten wir ja schon mal der Quidditch-Weltmeisterschaft, aber das war jetzt auch schon gut. Und da auch mal einfach so ein Blick zu Decathlon und Globetrotter, da könnte man vielleicht langsam mal.
Ja, der Rucksack ohne Boden, das Zelt, das innen größer ist, also da kann man auch mal richtig schön.
Und immer noch unklar, warum Leute überhaupt in so Häusern wie die Weasley-Häuser wohnen und so.
Ja.
Weil man könnte einfach. Also,
auch im Zelt wohnen.
Ja, vor der Tür.
Ja, stimmt.
Dann gibt es eine Szene, in der Hermine Harry die Haare schneidet. Und sie schneidet ihm die Haare und hört auf und ruft,
Du meine Güte.
Ja.
Und weil ihr was eingefallen ist. Ich muss auch mal sagen, wenn man jemandem gerade die Haare schneidet, ist das Letzte, was man plötzlich rufen sollte, du meine Güte.
Aber Harry reagiert auch entsprechend und fällt sich super hektisch hin. Ja.
Das ist nicht das, was in dem Moment gesagt werden darf.
Also im Prinzip nochmal zur großen Zusammenfassung. Die drei sind aus dem Ministerium geflohen und verstecken, sind jetzt sozusagen auf Reisen, suchen die Horcruxe, verstecken sich und einen Horcrux haben sie dabei, dieses Amulett, was aber wie der Ring in den Gefährten bei Herr der Ringe eine wahnsinnig schlechte Auswirkung Laune. Auf die Paranoia des Trägers hat.
Verstärkt die Pubertät. Macht einfach
schlechte Laune.
Genau, genau. Oh Gott. Und die war bei uns allen stark genug ohne Amulett. Und treibt einen Keil zwischen in die Gruppe rein, dass Ron in irgendeiner Paranoia denkt, er ist überflüssig und die beiden, dass Harry und Hermine jetzt auch Gefühle füreinander haben und ihn nicht mehr brauchen und wollen und so.
Ja.
Eine Angst, die offensichtlich als kleines Pflänzchen schon immer in ihm war, weil Harry ist Harry und Hermine ist die Schlaue und er ist der Rothaarige, was so für ihn immer ein Problem war. Und deswegen haut er dann ab.
Ich finde diese, wenn Ron eifersüchtig ist, das nervt immer am allermeisten. Das ist doch auch in einem Teil so, wo beim Feuercage, wo Harry dann fürs Spiel ausgewählt wird und so. Und Ron ist immer so, mein Gott, ey, was ist das denn für ein Kumpel, ey? Der gönnt ihm ja nicht die Butter am Brot, das ist ja ein absoluter Albtraum.
Nee, er ist verliebt.
Nee, ja.
Ich würde aber auch. Also ich möchte.
Feuercage ist er nicht verliebt.
Es bahnt sich schon so ein bisschen an.
Klar ist er da schon verliebt. Ja. Warum geht's doch die ganze Zeit?
Er weiß es nicht so recht.
Er ist doch nicht beim Feuercage auf Harry. Also Hermine ist doch nicht in Harry verliebt, weil Harry vom Topf genannt wird.
Also Hermine ist schon mal überhaupt nicht in Harry verliebt.
Ja, ja. Nee, aber
im Feuercage geht es darum, dass er immer zweite Geige ist.
Ja, Ron haut ja nicht ab wegen Hermine im Feuercage. Sondern weil Harry vom Topf gezeigt
wurde. Ja, aber auch schon so ein bisschen, ihr habt ja auch Gefühle füreinander, bla bla bla.
Nee.
Es gibt doch so ein Gespräch.
Also wo jetzt?
Aber wir reden gerade vom Feuercage. Oder beim
Halloween, Hello, Deathly Hallows?
Bei Halloween.
Bei Deathly Hallows ist ja auch nachher diese leichte Soft-Porno-Szene, die dann da
war. Genau. Ja, hier ist es jetzt einfach
die
so.
Die sie einfach nur mit so CGI machen konnten, weil alle gesagt haben.
Also hier ist es zwar Eifersucht, aber ja auch dieses.
Diese Unzulänglichkeit, dieses Gefühl, nicht wichtig zu sein in der Gruppe, also keine Aufgabe zu haben.
Aber auch, dass Harry immer alles anführt und irgendwie sagt, ja, ich weiß auch nicht, was passiert.
Und es macht ihn aber auch wütend, dass sie nichts erreichen.
Ja, aber es ist einfach auch echt super
dämlich von Ron. Freunde, ich sag Pubertät.
Ich finde, Ron ist echt ein Scheißfreund.
Pubertät-Krux.
Du bist ein Scheißfreund.
Nee, Ron ist echt kein guter, bester.
Pubertätus!
Kein guter, bester Kumpel, muss man echt mal sagen.
Na, aber es ist doch auch das Amulett.
Ich mag Ron ja auch, aber er ist kein guter, bester Freund.
Er ist,
also so oft wie er da irgendwie.
Aber er ist auch so oft da, obwohl er Angst hat. Er ist ja im Prinzip auch Peter Shaw. Er ist er hat viel mehr Angst als die anderen. Ist aber
im Grunde genommen
immer
ist er eigentlich Draco Malfoy Peter Shaw. Draco hat wirklich einfach immer vor allem Angst.
Ja, aber Peter Shaw sagt die ganze Zeit, dass er Angst hat und bleibt, aber Draco Malfoy ist ja schneller raus als der Hund bellt. Der ist ja in einigen Teilen nicht mal so richtig da, weil er andauernd weg ist.
Ja.
Also dann lass mal bitte Peter Shaw.
Schlottert hinter ihm her.
Genau, und dann erst, das haben wir ein bisschen übersprungen, noch eine kurze Erwähnung, vorhin bei der Hochzeit haben wir das Zeichen der Heiligtümer des Todes um den Hals des Vaters von Dunan Lovegood hängen sehen. Zum ersten Mal sehen wir das da. Und Hermine entdeckt es später in dem Märchenbuch wieder, was sie hat. Und zwar nicht Teil des Buches, sondern mit Füller reingemalt. Und denkt dann natürlich, Moment, vielleicht ist das eine Sache.
Hm. Ja. Cooles Zeichen übrigens, finde ich.
Mhm. Auch dann die Erklärung.
Ja.
Mhm.
Ich kannte das schon, weil das überall auf den Plakaten von Fantastischen Tierwesen drauf ist.
Mhm. Du dachtest ja, es wäre Grindelwald-Zeichen.
Ja.
Mhm. Naja, in den Büchern, Entschuldigung, wenn ich Verzeihung, dass ich das schon wieder sagen muss. In den Büchern ist diese Hochzeit ein bisschen anders. Da ist Harry eben auch nicht als Harry da.
Da heiratet Harry Grindelwald.
Das wäre geil. Ja. Da ist er mit Pulljuice Potion. Als
deswegen ist Dumbledore auch so auf den umbringen.
So kommt alles zusammen. Da ist Krumm eben auch auf dieser Hochzeit und will den Lovegood verprügeln, weil er ja das Zeichen von Grindelwald trägt.
Hm, verstehe.
So, und keiner weiß, was dieses Zeichen wirklich bedeutet. Und dachten sich alle, hä, warum ist denn der jetzt so evil, dass er dieses evil Zeichen trägt?
Verstehe.
Ja.
Und dann passiert also, sie sind jetzt zu zweit kurzzeitig. Hermine und Harry.
Tanzen auch, wunderschön.
Eine meiner Lieblingsszenen. Nicht im Buch, vom Regisseur ausgedacht.
Echt?
Mhm. Steht in den Trivia, dass er das machen wollte und,
cool.
Und das von ganz vielen so die Lieblingsszenen ist. Und J.K. Rowling mag die Szene auch total und meinte so, sie, wenn sie da, dass sie eingefallen wäre, hätte sie es auch ins Buch gemacht.
Ja, cool. Ja, ist gut. Das ist wahrscheinlich etwas, was auch ganz gut funktioniert, einfach bewegt. So, ne? Ja, das stimmt.
Es ist halt einfach auch so ein Moment, wo wir wirklich wissen, dass es zwischen den beiden ist einfach so eine tolle Freundschaft,
ja,
die sich auch mit Umarmung und mit körperlichen Berührungen sozusagen trösten kann, aber die einfach, ja, einfach nur eine Freundschaft ist, dass man ja leider bei gleichaltrigen sexuell ausgereiften Menschen im Fernsehen nicht so oft hat.
Da würde ich aber auch zart widersprechen, weil ich glaube, dass auch ein Subtext dieser Szene ist, dass bei beiden auch ein kurzer Moment die Überlegung ist, ob da jetzt mehr passieren soll. Nee. Und weil null. Sie nämlich am Schluss auch plötzlich wieder so ernst ist. Und dann
sie ist wieder ernst,
wieder,
weil ihr einfach der ernste Lage wieder einfällt. Aber null, null, null jetzt.
Das sehe ich anders.
Also Harry steht auf Ginny. So, auch die ganze Zeit schon. Er ist ja nur nicht mit Ginny zusammen, weil es zu gefährlich und so. Nee.
Ja, das ist auch,
das generell,
ist auch etwas enttäuschend, finde ich.
Diese ganze Liebesnummer, finde ich generell alles ein bisschen awkward da. Das möchte ich mal ganz ein bisschen ausschließen, ehrlich gesagt. Ich finde, das stört mich irgendwie.
Und da respektieren wir die Wünsche unserer Gäste. Und damit haben wir den Abspann erreicht. Nee, also, und dann, also es wird halt rumgereist und es gibt Schutzzauber und es werden Leute nicht entdeckt und bla bla bla. Dann ist mir aufgefallen, habe ich jetzt eine Frage. Die ziehen ja so ein bisschen durch die Lande.
Ja.
Aber die ziehen ja zum Beispiel auch einmal über eine Brücke und so.
Ja.
Sind die Menschen alle tot? Also nee, weil.
Ja, genau. Wo, ja, die sie ziehen.
Also ist,
wohl,
ist dieser Krieg auf die Muggelwelt übergeschlagen? Also
es ist wohl ein bisschen tatsächlich, aber das hat da nichts mit zu tun. Die sind einfach, ich weiß auch nicht genau. Also sie ziehen einfach rum, damit man sie nicht entdeckt. Und
genau,
sie,
das verstehe ich auch. Aber
und dann immer schön im Wald und in Schottland, wo keiner ist.
Aber wir hören halt übers Radio die ganze Zeit Namen. Und ich dachte irgendwie, dass das vielleicht die Zauberer angefangen haben, Muggel umzubringen.
Ja, es stand auch, ich glaube, auf der Hochzeit hat man es auch auf dem Zeitungstitelblatt irgendwie gesehen, dass
stimmt,
in der
Muggelfamilie
auch
umgebracht,
Explosionen und Muggelsterben.
Und das ist halt irgendwie, falls das passieren sollte, finde ich es wahnsinnig spannend. Aber darüber wird halt überhaupt niemals gesprochen.
Das stimmt.
Das ist wohl so, ne, die hassen ja die Muggles, die haben ja auch dieses wie heißt es, Might, Magic is Might, ist ja deren
diese Statue.
Ja. Diese Statue, wo die Muggeln so zerquetscht werden. Ja. Und die fangen dann jetzt auch an, die so Brücken hochzujagen und hier mal ein paar Leute umzubringen. Das machen die Death Eater, weil das ist ja. Aber das stimmt schon, also diese ganze Wanderschaft hat für mich, wie ich so ein Herr der Ringe, die Hobbits ziehen jetzt nach Mordor-Touch.
Ja, aber bei Herr der Ringe gibt es ja wenigstens so einen Punkt ein A und ein Ziel. Ja, und genau. Hier ist so, ja, ich weiß auch nicht, ich habe schon überlegt,
Zeit,
wir könnten jetzt hier hin und
werden.
So.
Ja, genau. Und die wissen ja auch gar nicht, wo es hingeht. Also sie wechseln einfach immer nur den Ort, damit man sie nicht schnappt.
Und dann gibt's ja kommt so ein Kampf mit einer Schlange, ne?
Genau, Harry, sie gehen an den Ort, wo Harry geboren wurde. Also genau. In den Ort Godric's Hollow. Genau. Und dann erstmal auf den Friedhof, wo auch Harrys Eltern begraben sind und dann entdeckt Hermine auch ein Grab mit dem Heiligtümer Todeszeichen drauf und dann treffen sie diese alte Frau.
Bathilda Bagshot.
Genau, die super gruselig aussieht, ja, ein super gruseliges Gesicht hat,
ja,
und wie sich auch rausstellt, super tot ist.
Ja.
Die steht übrigens auch super geil in dieser Ausstellung rum.
Ah ja.
Diese Figur, die sie dafür benutzt haben.
Na, verstehe.
Hatte ich völlig vergessen. Ich dachte, wer ist denn diese gruselige alte Frau?
Wir waren ja übrigens in der Harry Potter-Ausstellung in Potsdam, die eine große Enttäuschung war.
Harry Potsdam.
Ja.
Harry Potsdam.
Oh.
Nicht schlecht.
Und Dankeschön, Maria. Ja, und die wird dann zur Schlange oder zum Basilisken, man weiß es ja nie so genau, in der Harry Potter-Welt.
Zur Schlange.
Zur Schlange.
Ist Nagini, oder?
Nagini ist das.
Und ich wusste gar nicht, dass Nagini sich in andere Menschen verwandeln kann übrigens.
Ich dachte, Nagini wäre einfach in der Leiche drin. Und hat die so ein bisschen animiert.
Ah.
Also so habe ich das verstanden.
Stimmt. Außerdem kann ja wahrscheinlich auch Voldemort der auch irgendwie Sachen hinzaubern.
Ich wollte mal ganz kurz was wissen. Die wird zur Schlange und dann Harry und kämpft gegen sie. Also auch das, ne? In drei Teilen irgendwie groß angemeldet. Wieso spricht Harry Potter nicht mit der? Wieso spricht er kein Schlangisch mit der?
Ja, einmal ganz kurz, einmal kurz machen sie es. Aber du weißt auch nicht warum.
Harry weiß auch eigentlich gar nicht, dass sie eine Schlange ist.
Nee, weil Bathilda redet plötzlich auf Schlangisch
mit ihm. Nee, mit der Schlange dann.
Genau. So, hey, ja, stimmt eigentlich.
Wie sagt er nicht, ey, lass doch den Scheiß, was soll denn das? Oder irgendwie so.
Stimmt.
Kann doch irgendwie mit ihr reden, aber stattdessen irgendwie macht er das nicht.
Nee, stimmt wohl. Also eigentlich wäre das jetzt die perfekte Möglichkeit, auch mal sein Schlangisch zu üben, auch
absolut,
ein bisschen.
Absolut. Das kapiere ich einfach nicht.
Hast du recht, aber wahrscheinlich in dem Moment, wo einer so in den Kopf beißen will, denkt man da vielleicht nicht so hundertprozentig dran, aber ja. Das wäre jetzt für mich lass mal.
Also es gab zweimal in den Filmen eine Situation, wo Harry Parsel sprechen musste und sich so irgendwie so in sich gegangen ist kurz vorher. Deswegen dachte ich immer, dass das für ihn schwierig ist, also dass er sich konzentrieren
aber muss. Aber findest du zum Beispiel, also ganz im ersten Teil.
Ich sag ja auch, sind nur zwei Szenen und in anderen Szenen ist es dann wieder nicht so.
Ja, aber redet ihr direkt vorher mit ihr auf Schlangisch. Ja, mit Mathilda, also irgendwie.
Das macht keinen Sinn.
Ist eine gute Anmerkung.
Und vor allen Dingen ist es auch tatsächlich so, dass Ron es ja dann auch später kann, nur weil es Harry im Schlaf kann.
Das ist so dumm. Also das ist einer der dümmsten Momente überhaupt. Ja. Keiner kann Parseltang. Niemand kann es. Parselmaus. Niemand kann es sprechen. Ja, ich hab dir gehört, wie du im Schlaf so gesagt hat. Das ist, als ob ich irgendwie Russisch könnte, indem ich
Und immer, wenn man es so oft hört, denkt man, jetzt weiß ich plötzlich, was das heißt.
Ja. Ich kann ja sehr gut Russisch, weil Maria das immer im Schlaf spricht.
Ja, ja. Genau so. Jetzt mit dem russischen
Nachbarn. Das alles.
Glasnost und Perestroika.
Ja, na, und dann geht ja auch die Tür auf. Ja.
Sesam, öffne dich. Und dann fallen die, glaube ich, das ist ja das Haus neben dem Haus, wo Harry früher, dann fallen die plötzlich in so ein Kinderzimmer rein. Ist das Harrys altes Kinderzimmer?
Nee.
Aber warum soll sie denn da so ein, plötzlich so ein super hell erleuchtetes, süßes Kinderzimmer haben in dem Haus?
Ja, aber es ist ja quasi ein intaktes Kinderzimmer. Harrys Haus ist ja
Ja, aber vielleicht, ich dachte, sind da einzelne Zimmer noch?
Ist wahrscheinlich, glaube ich, die andere Seite. Also da, wo
soll
dann
ich mal zu der Szene spulen?
Ich zeige euch gleich mal ein paar Haus. Fotos, wie ich vor dem Haus stehe.
Ein heiles Haus in der Straße.
Auf jeden Fall, ihr könnt ja schon mal weitermachen an der Stelle, wo sie im Wald sind und Harry nachts im Winter ins Wasser steigt.
Ja. Harry sieht einen Hirsch, nee, ein Reh, ein leuchtendes Reh und denkt, leuchtendes Reh, da gehe ich hinterher. Nachts, nachdem er aufgewacht ist. Und das Reh führt ihn zu einem See, wird da wieder nur zu einem Licht. Und dann guckt er, was da ist und sieht dann unter dem Eis des gefrorenen Sees, dass da, guck mal, da ist Uta vor dem Haus.
Da stehen ich und mein Bruder stehen da eben vor dem Haus rum.
Voll gut.
Und da sieht dann Harry in dem See, unten in dem See drin liegend, dass da dieses Schwert ist, das der die ganze Zeit sucht, das Gryffindor-Schwert oder was ist das?
Ja.
Ja. Das er unbedingt braucht, weil das ja quasi mit dem Blut des Basilisken getränkt ist und deswegen ihm helfen soll, den Horcrux zu zerstören.
Ja.
Und deswegen macht er da kurz das Eis kaputt und sagt, alles klar, dann gehe ich jetzt mal hier unten, tauche ich mal schnell in den See und hole. Jetzt sehen wir hier gerade die Szene mit dem Kinderzimmer.
Ja, ja, stimmt.
Ich meine, das ist doch nicht in ihrem Haus. Also es macht überhaupt keinen Sinn.
Es kann viel heller, auch das Nachbarhaus sein.
Aber es wirkt wie ein benutztes Zimmer immer noch.
Ja, eben.
Und ich dachte, das ist sozusagen noch, aber es macht nicht
auch
keinen Sinn,
dass da Licht an ist und so.
Ja, ja.
Das ist auf jeden Fall das intakte Nachbarhaus sozusagen.
Ich dachte aber, es wäre so krass gewesen, wenn das quasi Harrys altes Kinderzimmer gewesen wäre, wo sie jetzt reinfallen aus Versehen.
Ja. Nee, ist es aber nicht.
Okay.
Ja, und dann springt er in den See und das fand ich ganz clever. Das hat mir ganz gut gefallen. Er findet dann das Schwert unten und will das mit hochnehmen, am Grund des Sees, will wieder hochschwimmen. Aber er wird dann, bevor er das Schwert erreichen kann, hochgerissen von der Kette, die er umhat. Weil er hat ja den Horcrux um und der Horcrux will auf keinen Fall, dass Harry das Schwert kriegt und zieht ihn deswegen unter die Eisdecke des Sees und lässt ihn irgendwie nicht mehr in die Luft.
Also gelangen. Einige der Horcrux haben so einen Selbsterhaltungstrieb. Ja. Der Kelch später ist recht passiv. Ja. Die haben auch so Persönlichkeiten. Der legt sich halt hin und wartet, bis er getötet wird. So, aber das Amulett hat so, denkt sich, nischt hier, mein Freund.
Da ist ja die Seele drin, ne? Gibt ihm ganz noch sowas Beseeltes quasi in der Richtung.
Genau,
aber er wird gerettet.
Ja. Und er ist so unklar, man denkt natürlich erst, ach, Hermine ist ihm hinterhergekommen, dann denkt man kurz, vielleicht ist es doch jemand Böses oder so und dann ist es Ronny. Ronny, von Ronnys Popshow übrigens der.
Der ist
Ron ist zurückgekommen und hat Harry gerettet und dann geht es darum, dann stehen Hermine, Ron und Harry zusammen und dann geht es darum, den Horcrux zu zerstören, denn sie haben ja jetzt das Schwert.
Hermine ist nicht dabei.
Nee, die kommt erst später.
Ach so.
Hermine ist ja doch so sauer dann.
Ach stimmt, ab, ja, schon sehr sauer, stimmt.
Also, die rastet ja richtig aus.
Genau.
Harry und Ron.
Ich finde auch, dass sie Harry und Hermine heißen nicht so gut. Ich weiß, also auch im Englischen Hermione, also dieses Harry, dass das zweimal so Harry ist,
finde
ich immer anstrengend.
Ja, Hermione. Dann legen sie den Horcrux auf so einen Baumstamm und dann sagt Harry.
Und Harry legt ihn übrigens sehr defizil und macht noch so die Kette und also so.
Muss ja auch ordentlich sein. Ist
absolut.
Alter Shopping-Kanal-Gucker. und dann sagt er zu Ron, pass auf, ich sag jetzt hier die Zauberworte und dann geht er auf und du musst dann sofort das Ding kaputt machen.
Ja.
Das wird dich daran hindern wollen, es kaputt zu machen.
aber hör nicht drauf, mach's bitte kaputt. Ja. Und Ron so, ja, alles klar, schieß los.
Hab ich verstanden.
Ja. Dann sagt Harry irgendwas auf Pasil und das Medaillon geht auf und dann kommt so eine schwarze Wolke raus.
Fairerweise muss man sagen, dass sie aber auch offensichtlich von so einer Art Luftdruck so beide weggeschubst werden.
Kommt da wieder so eine schwarze Chaoswolke raus und darin sieht Ron dann zwei super Uncanny Valley Versionen von Harry und Hermine, die sagen, ey Ron, du bist doch ein Loser, guck mal hier, und wir sind viel geiler. Und dann sind die beiden nackt und knutschen rum.
Das ist eine sehr unangenehme Szene.
Sehr unangenehm. Also, wahrscheinlich, wo wirklich die Schauspieler und die Eltern alle gesagt haben, nein.
Nö.
Und dann haben sie dann haben die so heimlich irgendwie so Computer animiert und dann haben sie es bestimmt erst bei der Premiere gesehen.
Ist also aber auch nicht fertig geworden, deshalb ist alles so
und krass. Und jetzt mal ein ganz kleiner Tipp von mir an alle Horcruxe. Wenn ich einen Selbstverteidigungsmechanismus habe, der darauf hinauslaufen soll, dass ich nicht zerstört werden soll.
Wenn ich will, dass mich jemand nicht zerstört.
Genau. Dann zeige ich dem am besten nicht etwas, was ihn super wütend macht.
Und was er nicht haben will, sondern ich zeige ihm was möglichst Niedliches oder seine Mama.
Der müsste sich als flauschiges Häschen zeigen. Ja.
Oder was er lieb hat, so seine Mama, die sagt, bitte töte mich nicht. Oder
ja gut, aber das weiß der Horcrux natürlich nicht, weil er selber evil ist. Und der hat sich eher gedacht, ich zeige dir, wie wenig du wert bist. Und eigentlich ist alles Harrys Schuld. So habe ich das eigentlich gedacht.
Ja, aber
du willst ja trotzdem das Bild zerstören.
Das macht Ron ja nur wütend. Den macht das ja einfach nur wütend.
Aber man weiß doch bis zur letzten Sekunde nicht, ob er nicht vielleicht Harry das Schwert in den Kopf schlägt.
Aber der sieht ihn doch gar nicht hinter dieser schwarzen Wolke.
Die schwarze Wolke sah auch sehr so aus wie hier fantastische Tiere und
das stimmt,
wo man
wie dieser
sie im
nervöse
Kühlschrank
Jugendliche aus dem Tierwesenfilm.
Die Wolke sah aus wie der nervöse Jugendliche?
Na, hast du die gesehen, die Tierwelpenfilme?
Ja.
Der dann auch mal zur Wolke wird.
Stimmt.
Nur ohne Glut. Egal. Jedenfalls zerstört es Ron dann.
Ist ja auch dann kaputt. Habt ihr das mal gesehen, wo jemand den Stern von Trump kaputt gemacht hat in Hollywood?
Ja.
Er hat immer diesen Stern von Trump kaputt gemacht in Hollywood und sagte, only 6 Horcruxes to go.
Das ist geil. Ja, ich habe auch während des Guckens nicht gewusst, ob es quasi ich das nur weiß, weil ich die Filme, also weil ich das Ende kenne, dass es 7 sind, ob man als Zuschauer hier jetzt auch schon weiß, dass es 7 sind, oder ob man hier noch denkt, dass es nur 6 sind.
Das habe ich jetzt auch vergessen. Also die reden drüber und sie wissen es auch nicht. Und das ist immer nur eine Annahme von Dumbledore, weil es gibt keinen Grund, das irgendwie zu wissen. Also normalerweise machst
wie
du so einen Horcrux. Du machst eigentlich nur einen. Einer
ist
schon schlimm
genug. Ja,
genau,
das erklären sie immer.
So,
und dann hat er aber mehrere gemacht. Und ich wusste halt, dass es 7 sind, aber ich wusste nicht mehr, ob ich es wusste wegen des Endes oder ob sie es mal sagen. Nee. Deswegen war quasi für Nils auch bis zum Ende jetzt so unklar. Also du dachtest dann gar nicht, du wusstest dann, glaube ich, am Ende gar nicht, dass es auch noch die Schlange ist, weil der Film, ich glaube, das ist ein Fehler tatsächlich im Film, dass irgendwann sagt nämlich Harry, der letzte Horcrux ist das Diadem, wo ich dachte, nee.
Ah.
Also weil er sagt wirklich der letzte.
Ja, okay.
Und das ist ja Quatsch, aber das wissen die eigentlich auch.
Vielleicht auch
Quatsch,
ein Synchrofehler.
Ja, das hatte ich überlegt, also irgendwie ist da was nicht ganz richtig. Egal, auf jeden Fall, Ron ist wieder da. Und alle haben sich lieb.
Also
geil. Also Hermine ist sauer.
Ja.
Aber auch zu Recht.
Das geht im Buch viel länger, habe ich das Gefühl. Im Buch nervt es so hart, weil das ist ja irgendwie, das sind Monate, die da irgendwie vergehen, wo die ohne Ron unterwegs sind. Das ist alles so total schlechte Laune und es zieht sich und zieht sich und zieht sich.
Ja, viele Wochen. Also insgesamt sind sie, also laut Film, 6 Monate unterwegs und davon sind sie, glaube ich, wenn ich richtig verstanden habe, irgendwie 12 Wochen ohne Ron.
Okay.
Ich habe ja nur gedacht, Leute, wenn der Film jetzt so lange gedauert hat, bis ihr den ersten Horcrux hier kaputt gemacht habt.
War schon der dritte?
Ja, aber in dem Film quasi. Und ihr irgendwie noch ein paar kaputt machen wollt, dann
würde ich mal ein bisschen dranhalten. Zweiten Teil von dem Film vielleicht hinten dranhängen. Vielleicht für die Leute, die haben es noch nicht erwartet und dann sagen sie, scheiße, okay, da ist er. Ja.
Und dann fahren sie zu Papa Lovegood. Weil sie halt bei ihm schon mal dieses Zeichen gesehen haben, was sie jetzt überall sehen.
Ja.
Und dann gibt es diese schön gemalte Märchenzeit.
Die ist gut, da habe ich ein bisschen, hat mich ein bisschen erinnert an das Intro von einem Film, den ich tatsächlich wahnsinnig gerne mag, nämlich die Lemony Snicket-Verfilmung. Die Lemony Snicket-Verfilmung mit Jim Carrey, also den Kinofilm. Es gab ja auch die Netflix-Serie, aber der Kinofilm ist vor allem ganz, ganz toll. Leider nie fortgesetzt worden. Aber der fängt ja an mit diesem wahnsinnig lustigen, der kleine lustige Elf-Animation.
diesem so einen dreiminütigen, der kleine Elf lebte im Wald, er war sehr glücklich mit seinen Freunden. Diese Geschichte erzählen wir euch nicht, sondern eine ganz traurige Geschichte. Da musst du ein bisschen dran denken. Aber ich fand die sehr, sehr schön hier, diese Märchenanimation.
Mich hat es erinnert an die Anfangsanimation, wenn immer die Backstory von Kratos bei God of War erklärt wird.
Stimmt, das ist auch so. Ja, ist richtig. So dieses schattige. Da war so ein Moment, wo ich dachte, das war schauspielerisch irgendwie ein bisschen blöd. Also, das ist jetzt Nitpicking, dieses. Sie fängt an vorzulesen und sagt, there were three brothers.
Ja.
In the twilight they went somewhere. Und dann sagt er, was sagt er?
Meine Mama hat immer Mitternacht gesagt.
Midnight. Und so eine komische Pause.
Ja.
My mama always said midnight. Weiter eine Pause. But twilight is good.
Ja.
Also die 30 Sekunden hätte man sich auch durchaus schenken können, weil die haben uns jetzt nichts über irgendwie nichts gesagt, also gar nichts. Im Buch ist es auch so, dass er noch erzählt, wie da geht es darum, dass die Geschichten natürlich viel besser kennen, weil das irgendwie so ganz bekannte Kindergeschichten sind für die.
Und es macht ja auch Sinn, dass Harry die nicht kennt, weil er eben überhaupt erst mit 11 erfahren hat.
Und da das war, ich glaube, so ein bisschen Running Gag, so ein paar Mal. Und da mal in dem Zusammenhang macht das dann Sinn, weil er dann einfach nochmal bestätigt, wie oft er dieses Ding schon gehört hat, sodass es sogar eigene Versionen davon gab von seiner Mutter. Das ist da so ein Wurmfortsatz aus dem Buch, der da gar keinen Sinn macht, hätte man. Aber es ist auch eigentlich egal, wenn man mal drüber nachdenkt.
Ich hatte aber auf jeden Fall sehr gehofft, dass sie das Märchen quasi so extra animieren.
Ja.
Weil als sie anfängt, das zu lesen, denke ich noch so, die liest aber jetzt nicht einfach das ganze Märchen so vor. Und dann haben sie ja quasi nochmal, es war auch so komisch, weil sie haben dann auch nochmal angesetzt. Sie liest es waren einmal drei Brüder.
Genau, sie hat dann nochmal komplett angefangen.
Und dann nochmal, dann geht die Animation los und sagt sie nochmal, es waren einmal drei Brüder. Und dann wird die Animation gezeigt. Aber die war wirklich schön, auch ein schönes Märchen. By the way.
Auch so ein klassisches Witzmärchen, ne? So irgendwas mit drei immer und so.
Ja, aber auch so dieses Morbide, dass sie gegen den Tod die ganze Zeit vorgehen.
Und das ist am Ende doch der Tod, wird nur zu eigenen Bedingungen und so.
Und dass der Tod aber dann ein Freund ist.
Ich muss echt sagen, also diese Ebenen, die in diesem Buch oder in diesem Film da miteinander verwoben sind, diese Geschichte von Dumbledore, dann die Geschichte von diesen, also die ganz große Hintergrundgeschichte der magischen Welt mit diesen Deathly Hallows, mit diesem eigenen Symbol und dann noch die Geschichte, die gerade passiert. Das ist schon krass. Das
sind was ich auch total toll finde, das freut mich echt jedes Mal, ist, dass die drei Heiligtümer des Todes sind ja eine krasse Sache, alle drei. Und dass er aber so einfach en passé schon seit dem ersten Jahr den Umhang hat. Und dass das eins von diesen drei Dinger ist, finde ich genial.
Ja. Also, auch wenn ich da nochmal wieder einmal auf das Buch eingehen darf, so genau, so hat er einfach. Ne?
Genau.
Und das ist auch wieder so ein Ding, wo du merkst, da hat sich die Rowling, ach ja, könnte ich doch, das hatte ich doch schon nochmal. Ja. Ne? Und dann wird so erzählt, was da der Unterschied ist zwischen so normale, es gibt, also in den Büchern werden immer mal wieder so Unsichtbarkeitsmäntel erwähnt, also ganz oft zwischendurch. Der hat einen und der hat einen, so immer mal wieder so nebenbei.
Im Film denkt man, es gibt nur den einen.
Genau, in Büchern kommt das durchaus vor und dann wird das aber nochmal begradigt, dass die normalerweise aber abnutzen und dann nach einer Woche nicht mehr funktionieren oder auch nur so halb und so und dann fällt ihnen auf, hey, Moment mal, ich habe das schon von meinem Vater geerbt, der nutzt ja überhaupt nicht ab. Oh, der muss was Besonderes sein. So kommen sie dann drauf, dass der tatsächlich was Besonderes ist. Fällt ihnen aber auch erst in dem Buch ein, dass dann Ron auch sagt, stimmt.
Sag mal irgendwas. So. Wir dachten auch kurz, der Stein der Auferstehung ist der Stein der Weisen.
Ja.
Weil der ja auch den so lange lebend gemacht hat.
Ja.
Aber war es dann nicht. Aber wie wir auch sind, sehr, sehr steinlastige Magierwelt.
Also wahrscheinlich war sie gerade bei der Hot-Stone-Massage und ist dir das eingefallen.
Oh, der ist für. Oh. Genau, dann flippt ja Lovegood aus, weil er, nachdem er jetzt 2,5 Stunden Märchenstunde gehabt hat, jetzt doch endlich mal damit rausrückt, dass sie seine Tochter, dass sie Luna entführt haben, weil er sich eben nicht so besonders gut über die aktuelle Situation in seiner Zeitung geäußert hat.
Hm.
Und dass er deswegen auch die Death Eater gerufen hat.
Hm.
Und hasst sich aber natürlich dafür und so weiter und so fort.
0800 Death Eater, was ist hier?
Genau. Tippen Sie die 1, wenn Sie Harry Potter bei sich zu Hause haben. Und dann flüchten Sie wieder. Ich habe hier Wald und Flucht stehen. Ach ja, dann flüchten Sie in den Wald, aber da sind ja dann sofort diese Seeker oder so, wie die heißen.
Die Snatcher. Die so eine Mischung so wie so fröhlichen Wandersleuten sind. So, genau. Die könnten aber auch in der Fußgängerzone stehen und ein lustiges Liedchen spielen. Die sind bunt gekleidet.
Ja, so ein bisschen Kelly Family.
Ja. So Hippie, Evil Hippie. Aber ich finde diesen Fenrir Greyback, den finde ich ziemlich cool.
Ist das der, der da immer am meisten sagt?
Der sagt eigentlich in diesem Film irgendwie nichts, dass dieser böse Werwolf, der auch Lupin zum Werwolf
macht. Ach, der, wo er später sagt, was ist denn mit dir los, du Missgeburt? Ja. Und dann guckt er, dann sagt er zu ihm dann, ich meine nicht dich, ich meine ihn, und dann meint er Harry Potter.
Das ist tatsächlich, das fand ich auch sehr lustig.
Ja. Und wir sehen, Harry hat so einen kleinen Flash, also passiert ja eh die ganze Zeit noch zwei Sachen, die wir jetzt irgendwie nicht erzählen, weil die später auch erst so richtig zum Tragen kommen, dass Harry die ganze Zeit in so ein Stück von so einem Spiegel reinguckt und so einen alten Mann sieht, der aussieht wie Dumbledore, und dass er andauernd in irgendwelchen Visionen sozusagen in Voldemorts Kopf ist oder irgendwie Sachen sieht, die er erlebt hat und so weiter und so fort.
Aber wir werden sie verfolgt und versuchen abzuhauen, aber sind dann irgendwann umzingelt und schaffen es nicht, und als Schutz zaubert Hermine Harry dann die Fresse hässlich.
Ja. Also sein Gesicht schwillt.
Fresse hässlich!
Also, beziehungsweise was sie macht, ist, dass sie ihm eine richtig geile Lebensmittelallergie ins Gesicht zaubert.
Gluten!
Genau, und dann sind wir bei den Malfoys.
Ja.
Wo wir quasi, was ja auch immer schön ist, wenn Charaktere nicht so simple evil und simple good sind, dass wo quasi Draco Malfoy Bellatrix Lestrange sagen soll, ob das jetzt Harry Potter ist oder nicht. Und er zögert und erstmal nichts sagt, das wird dann wegen was anderem aufgelöst, die Situation. Also er muss es dann gar nicht beantworten, aber er sagt es halt auch nicht direkt.
Ja, das fand ich auch. Fand ich in dem Moment richtig cool. So, er sagt es nicht. Und du merkst schon, eigentlich will er das auch gar nicht so doll. Und das ist auch eigentlich irgendwie, das ist einfach ein bisschen zu weit geraten.
Ist so ein bisschen, nicht Helikoptereltern, aber es ist so Soccer-Mom-mäßig, also so Eltern, die ihre Kinder so zum Tanzunterricht schicken und wollen, dass die so an derer Stadt so Stars werden. Und so sind so ein bisschen die Eltern von Malfoy. Wollen so ein bisschen, dass er so ein Evil-Genius wird, ein Evil-Star, und der will gar nicht so richtig evil sein. So, aber seine Eltern drängen ihn immer so ein bisschen dazu.
Aber er ist halt auch zu feige, für sich einzustehen. Und deswegen ist er auch so ein Bully, weil er immer so diese großen Freunde auch hat.
Ich habe hier übrigens an der Stelle auch, der einzige Satz, den ich hier stehen habe, ist: Draco Malfoy steht Alter Null. Weil der echt schlimm aussieht, so alt. Also der hat so einen komischen Kopf, hat so eine Schädelform, der hat so eine, so eine Totenkopfform.
Ich finde, der hat wirklich eine komische Kopfform. Irgendwas ist hier mit
das der Kinn Stirn ist ganz und schmal ganz und der obere wie so ein Pilz.
Ja.
Ich finde, der sieht gut aus.
Na, guck noch mal genau hin.
Okay. Und jedenfalls dann entdeckt Bellatrix Lestrange, die bei denen rumhängt, um alle noch mal final fertig irgendwie mürbe zu machen in dem Haus, bei dem einen von diesen Typen das Gryffindor-Schwert. Und was ich nicht verstehe, ist, dass ihr erster Move ist: bring die beiden Jungs in den Keller, ich muss das Mädchen nach dem Schwert befragen. Wo ich so denke, wieso kommst du denn jetzt darauf, dass gerade sie da die Schwertsache am Laufen hat?
Stimmt, das wird.
Und dann foltert sie Hermine.
Ja, genau, ja.
Also, aber mir ist nicht klar, weil sie sofort quasi, die Jungs, die müssen sofort weg, ich muss mit Hermine reden, so als wäre irgendwie Hermine die Schwert-Mutti.
Ich glaube, das ist im Buch, ist es einfach irgendwie ein bisschen länger, aber das verstehe ich nicht.
Wird es dann wahrscheinlich irgendwie erklärt, ja. Das ist wahrscheinlich wieder was.
Ist übrigens eine der beiden Rollen, in denen ich Helena Bonham Carter gerne mag. Ich mag die, irgendwie mag ich die sonst nicht. Mag die in Dingens, ist sie okay, in Fight Club und als Bellatrix Lestrange.
Eigentlich sollte ja die Lucius Malfoys Frau ist Bellatrix Lestrange sein, musste kurz vor Drehbeginn abspringen, weil sie zu schwanger war und wurde dann quasi, nachdem sie das Kind bekommen hat, zurückgeholt und war dann Lucius Frau. Ist aber ja eigentlich Schwester. Sollte das Bellatrix Lestrange sein.
Ist ja die Schwester anpasst. Ja.
Du findest sie ja scharf.
Ich finde die scharf.
Die Schwester?
Ja.
Oder Helena Bonham Carter?
Nee, die Schwester. Helena Bonham Carter nicht.
Nee, die Schwester ist okay, ne?
Ich habe aber auch selten den gleichen Geschmack wie Tim Burton.
Ich habe selten den gleichen Geschmack wie Bellatrix. Ja.
Nee, wie Voldemort. Na, und dann im Keller ist ja quasi so ein Meet and Greet von einigen Charakteren, die wir schon eine Weile nicht gesehen haben. Ollivander ist da.
Auch das wieder. Ah, den brauchen wir noch mal. So, den hatten wir auch noch hier irgendwie. Den können wir auch noch mal
in den Sack. Ollivander ist da. Wer ist noch da? Luna ist da. Genau, der Kobold ist da. Und Dobby taucht auf.
Griphook, der auch dann ja später sagt, übrigens, ich bin übrigens der ganz am Anfang, wollte ich nur noch mal sagen, dass ihr das versteht. Ich bin nicht irgendeiner.
Ne? Also und ich sage es auch nicht für die Zuschauer, sondern einfach nur.
Eigentlich ein klassischer Komparse. An der Stelle könnte ich noch mal was sagen.
Ja. Genau, und dann wird aber irgendwie auch noch mal gekämpft.
Ja.
Sie landen ja zweimal unten im Keller.
Ja.
Und der Kampf ist auch, also Bellatrix Lestrange, ey, die ist auch echt fies.
Nein, die ist echt fies.
Das war fies.
Aber die hasse ich nicht so sehr wie Umbridge, weil Bellatrix Lestrange ist einfach so irre.
Ja.
Also die ist einfach so, die ist so durch. Und diese Umbridge, die ist so kontrolliert, immer mit dem Lächeln und so, das macht mich viel fertiger.
Ich finde Bellatrix fast ein bisschen eviler als Dumbledore, als Voldemort. Irgendwie ist die, finde ich, noch unberechenbarer als er.
Aber die hat so Bock auf Evil. Die ist so,
die ist auch so mega sadistisch und so. Und Voldemort, der macht das quasi, der will halt auch die Leute führen, da muss man auch mal fair sein.
Ja, der hat so ein Ziel. Ne? Sie ist einfach so, wenn du es hier mit in Dungeons and Dragons sagen würdest, ist sie wahrscheinlich Chaotic Evil und er ist Lawful Evil. Boah, ist das Schlauste, was ich heute gesagt habe. Krass.
Weil der ist, vielleicht ist er auch nicht Lawful Evil, sondern so
Might-driven.
Power-driven Evil.
Ja, klar ist er das.
Genau, und das ist ihr, glaube ich, egal.
Das ist ihr egal, aber er ist so Power-driven. Er will so Macht unbedingt.
Und die ist ja auch, was ihn angeht, so super devot. Also so,
Ja, vor dem haben sie irgendwie alle Angst.
Und zwar zu Recht, wie sich auch rausstellt.
Ja, ich weiß nicht.
Ja, dass Dobby stirbt jedenfalls, da kommen wir jetzt ja zu, das mochte ich schon wieder nicht. Ich meine, warum denn Dobby? Das fand ich nicht so in Ordnung.
Das ist so traurig. Ach, das war auch ganz rührend, fand ich.
Ja.
Aber ich bin auch nicht so rooted zu Dobby. Maria ja gar nicht.
Ich wohl. Ja, ihr habt die Bücher, da passiert ja noch viel mehr. Also ich bin so, Hedwig mochte ich nicht und Dobby auch nicht. Mandang ist okay und Lupin, was soll's und so, aber...
Ich war bei Lupin traurig.
Ach, Lupin, warum, dass der auch Lupin heißt? Also,
nee, ja, das stimmt. Remus. So,
ich bin übrigens ein Werwolf, deshalb heiße ich schon vorher Lupin.
Shaka, Remus and Pliers. Ja, bei Lupin war ich auch traurig.
Und bei Sirius.
Ja, das fand ich.
Weil man so kurz so dachte, Harry hat doch noch irgendwie sowas wie eine Familie und einen Papa und so.
Ja, das war wirklich gemein.
Und was die Filme auch nicht hinkriegen, das habe ich mir schon sagen lassen, dass es in den Büchern ganz anders ist, ist, dass wenn man nur die Filme guckt, denkt man, Harry Potters Vater ist einfach nur ein fieser Bully, der sonst gar nichts anderes kann.
Das stimmt.
Weil das sind die einzigen Perspektive von ihm sehen, wie er gemein ist, wie er fies ist zu Snape, wie er Bücher runter, wie er aber auch zu anderen Kindern fies ist und irgendwie in so einer Luft schweben lässt und so. Ja. Und man sieht nie was Nettes.
Das ist, das wird tatsächlich aber auch so aufgebaut dann irgendwann. Ne? Das ist genau dieses, also Dumbledores Bild wird so ein bisschen verquert und vorher ist es, dass Harry plötzlich denkt, hoppala, war mein Vater überhaupt so nett? Da gibt es dann diese Flashbacks, wo er dabei ist, wo er total fies ist zu Snape.
Mhm.
Das stimmt. Also das klärt sich dann, glaube ich, irgendwie alles. Aber ja, ist auch.
Und im Film halt gar nicht. Ja. Da denkst du die ganze Zeit, okay, warum war sie mit ihm zusammen?
Mhm. Ja. Wie war Ende der Filme mit, dass dann Voldemort das Grab von Dumbledore aufknackt, was ganz cool aussieht.
Was aussieht wie so ein modernes Kunstprojekt.
Seid ihr der Ansicht, dass das ein Grab ist, was Dumbledore gerne gewollt hätte?
Oh ja, auf so einer Insel ist irgendwie cool. Ja,
Insel ist cool, aber...
Nee, ich hätte gesagt, es hätte eher sowas sein müssen, was wie so ein altes Haus, wie so eine kleine Gruft und dann oben so ein Marmorphönix drauf.
Ja, super, nee, eben nicht. Der war gar nicht so kitschig, der Dumbledore, der ist eher so ein moderner Einrichtungstyp.
Hat man ja in seinem Büro gesehen.
Ja, naja, das war halt, es hat so lange schon so zugemüllt über die Jahre, aber ich glaube, der ist ja eigentlich ein sehr aufgeschlossener Geist immer gewesen. Also, der fand das, glaube ich, gut.
Aber denk doch mal drüber nach, dieser Sichtbeton, wie das erstmal in 20 Jahren aussieht.
Aber es ist so ein bisschen wie Jesus Gral in Indiana Jones 3, der Kelch eines Zimmermanns. Also Dumbledore ist ja so ein bescheidener Typ, das wäre dem, so das Phönix hätte er viel zu kitschig gefunden, so eine Phönixstatue auf so einer Gruft.
Ja, aber dann lieber so ein kleiner Stein und ein Baum.
Too much.
Ja, also dieses eckige, komische Dingens. Also,
das Witzige ist, ich fand, dass es super cool aussah, aber auch nicht als Dumbledores Grab.
Ja.
Ich fand das gut.
Und dann fand ich, ich mag aber immer dieses, dass Voldemort dann so drauf und dann knackt so diese große Platte.
Ja.
Also was mich an Voldemort sehr stört,
ja.
Man sieht das in der Szene dann auch, weil der hält den Zauberstab so bescheuert.
Ja, der hält die immer so.
Der hält die immer so ganz filigran. So immer so.
Weißt du, wie der die hält? Wie die Freunde, die man früher hatte, die auch ihre Zigarette so gehalten haben. Also, die mochte man nie.
Ich finde das nicht cool.
Also ich war gestern auf einer Ausstellung.
Ja. Mhm. So, also für mich, der ist so...
Expelliarmus.
Der ist so machtvoll. Der ist so...
Mhm.
So für mich, wenn, ne, also wie dieser Yarsley, der Typ, der da im Ministry so diese Dinger so rumwirbelt.
Ja.
So, du musst doch irgendwie so diesen also so Kraft drücken, so Kraft reindrücken, das kannst du doch nicht, wenn der irgendwie so komisch da in der Hand so rumgezwiebelt ist.
Ich glaube, dass Ralph Fiennes nicht so gut mit den langen Fingernägeln klarkam, deswegen hat der immer auch...
Nee, Ralph Fiennes wollte einfach, der wollte, dass das dass Voldemort so ein bisschen aus einer anderen Welt ist, dass der
auch so
andere Bewegungen hat. Der hat ja auch immer andere Bewegungen.
Ja, stimmt, der hat sich auch immer so...
Ja, also das ist so, das passt, finde ich, schon zu der Figur.
Der besteht ja eigentlich nur aus Rauch.
Ich finde, also ich glaube auch, ich finde ganz interessant. Ich,
sehr fluid.
Ich mag den Voldemort nicht so gerne. So, wenn ich so bedenke, Snape overacted ein bisschen und Voldemort auch. Also Voldemort finde ich, als der das erste Mal aufgetaucht ist, ne? Ich habe es in den Büchern, ist es dann auch so, dass da steht, dass er die ganze Zeit auf und ab rennt.
Ja.
Aber als ich ihn das erste Mal gesehen habe, gesagt, bleib doch mal stehen, Mensch. Was rennst du denn, die Blöde, immer hin und her? Ja. Ist das irgend so ein Shakespeare-Ding, dass du...
Ja, ich finde eher, als würde so ein TED-Talk halten.
Ja, aber so schnell, so zack, zack. Das ist für mich so Status sehr niedrig, wenn einer so aufgeschreckt hin und her rennt.
Ja.
Und ich fand ihn dann im nächsten Teil, wo man ihn nur so am Bahnhof stehen sieht, wo er diesen Anzug anhat und den Kopf einfach nur so dreht.
Ja, das fand ich cool.
Richtig geil. Mhm. Und jetzt hier wieder so, der ist mir dann auch da generell so ein bisschen zu evil, ich am Voldemort, who wants to give it, so ein bisschen drüber, finde ich.
Ja, es ist so ein bisschen Royal Shakespeare Company, was Ralph Fiennes dann irgendwie nochmal...
Voldemort acted halt auch für den letzten Death Eater in der letzten...
Absolut, absolut. Aber ich finde, es passt trotzdem zur Figur, ich finde es irgendwie echt okay.
Also, mich hat es auch nie gestört, komischerweise. Also jetzt, wo du es beschreibst, stimme ich dir zu, also, aber es ist mir nie aufgestoßen.
Auf der Störungsskala ist es jetzt auch nicht ganz weit oben, aber es ist so, dass ich dachte, da wäre auch noch, das ist nicht, hat es nicht ganz bei mir getroffen, wenn Snape eben einfach echt immer so ins Mark trifft.
Wen magst du eigentlich, Ron, Hermine oder Harry am liebsten?
Von den dreien?
Mhm. Oder gibt es das nicht?
Meinst du jetzt?
Was? Du hast auch nicht geantwortet, aber bei dir gibt es das auch nicht so, ne?
Nö. Ich mag am liebsten Sirius.
Der hat einen geilen Klamottenstil.
Ja, so irgendwie ein cooler Dude.
Ich mag Remus.
Lupin, ja, mag ich auch.
Da habe ich echt noch nie drüber nachgedacht, weil die Rollen so eindeutig verteilt sind irgendwie.
Übrigens ist es so, dass sie ab dem Teil, wo Remus gestorben, also nicht gestorben ist, nee, nicht wo er gestorben ist, sondern wo nach dem Teil, wo er unterrichtet hat.
Hm.
Ab da an sind die Klamotten, die Harry Potter trägt, so ein bisschen an Remus angelehnt, weil er so zu dem aufschaut. Haben sie so in der Requisite so gemacht. Das fand ich ganz lustig.
Hm.
Deswegen hat er dann manchmal so komische Jacketts an und so, obwohl er eigentlich dafür noch etwas zu klein ist.
Ah.
Weil er dem so ein bisschen nacheifert, weil er halt den so gut findet.
Ich fand übrigens, als ich das Theaterstück, ich spring mal ganz kurz woanders, als ich das Theaterstück gelesen hatte, fand ich das super interessant, dass da ja zum ersten Mal so eine Datierung plötzlich von diesen ganzen Dingern ist. Dass man seitdem ja weiß, wann Harry geboren wurde.
Also ich habe das ja noch keine Ahnung.
Nee, das ist jetzt kein Geheimnis, das ist kein Spoiler so. Also Harry ist 1980 geboren.
Oh, der ist ein Jahr älter als ich.
Der ist 1980 geboren, dann ist er 81, war dieses ganze Gedöns.
Mhm.
Jetzt kann ich mich versehen, ob er 81 geboren, 80 oder 81.
Das hast du mich vorhin auch gefragt.
Ja, deshalb, die haben ja auch alle keine Handys.
Hast du mich gefragt? Ja, ja.
Du hast mich gefragt, wann das stattfinden soll und ich habe gesagt, irgendwann in den 90ern, also wenn es so losgeht.
Ja, weil ich habe sie vor allem deswegen gefragt, weil die allerletzte Szene, dieses 19 Jahre später, wie jetzt aussieht. Ja,
wofür ich mich übrigens, bevor es kam, bei Nils entschuldigt habe, im Namen der, aber dazu kommen wir gleich.
Aber dazu kommen wir noch. Aber das,
und zwar
das ist
in
jetzt.
5 Tagen.
Das ist in etwa jetzt, ja genau.
Das bedeutet, liebe Freunde, ihr zu Hause feiert jetzt noch bitteschön ein bisschen Weihnachtsfeiertage, ein bisschen mit Familie, ein bisschen was essen und macht es euch irgendwie noch gemütlich die nächsten Tage, wenn einfach nicht so viel los ist, geht irgendwie Geschenke umtauschen und euch das holen, was ihr eigentlich haben wolltet. Geht ein bisschen Silvester-Käsefondue einkaufen, geht ein bisschen Raclette einkaufen, keine Ahnung, was ihr an Silvester auf
den
Tisch
stellt. Von mir habt ihr übrigens die Erlaubnis, euer Leben so zu leben, wie ihr wollt.
Ja, das will ich damit ja auch andeuten.
Also und für die Leute, die es jetzt erst Ostern hören, also vielleicht nicht ganz, die brauchen das alle nicht machen.
Also das Ding ist, worauf ich hinaus will. Wir drei sind in ein paar Tagen, in 5 Tagen oder so, am Silvester wieder für euch da und reden über den letzten Teil. Dann ist hier das große Harry Potter Finale mit Uke, Maria und mir bei WIMAF und wir lösen endlich auf, wie hört Harry Potter auf und sind wir alle damit einverstanden. Deswegen, liebe Freunde, danke, dass ihr dabei wart und heute auch keine Ansage von irgendwelchen E-Mail-Adressen oder so, sondern einfach ein ganz ehrliches, aufrichtiges Tschüss.
Mischief managed.
Wiedersehen macht Freude.
Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wiemaf? Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude. Wiemaf?